So, jetzt sage ich an der Stelle nochmal einen schönen guten Abend hier in Hamburg zum Vortrag Zuckerbaby. Und ich hatte es im Vorspann vorneweg schon gesagt, bitte anschnallen, denn es wird etwas rasanter werden. Denn zum Thema Zucker hat ja jeder irgendetwas zu sagen. Und auf jeden Fall ist es doch allen sofort und auf der Stelle klar, Zucker ist was ganz Gefährliches. Ich wette, wenn ich jetzt hier eine Abstimmung mache oder einfach nur mal ein Meinungsbild, wer der Meinung ist, dass Zucker etwas ist, was man verachten sollte und dem man aus dem Weg gehen sollte, da haben doch die meisten hier im Raum schon eine vorgefertigte Meinung. Warum sind sie überhaupt noch gekommen zu diesem Vortrag, muss man sich ja beinahe fragen. Aber ich habe es ja auf meine Karte schon geschrieben. Jeder weiß was über Zucker. Was wissen Sie? Ich könnte mir also jetzt leicht machen und sagen, ja, was wissen Sie denn eigentlich? Und das alles hier zusammentragen. Um das mal ganz klar zu machen, ohne Zucker geht überhaupt rein gar nichts. Ohne Zucker funktioniert gar nichts. Unser Gehirn steht still, wenn wir keinen Zucker haben. Unser Blut kann nicht fließen. Die Spermien können nicht fortpflanzen ohne Zucker. Kein Muskel kann sich bewegen. Wir können nicht atmen, das Herz kann nicht schlagen. Ohne Zucker geht gar nichts. Wir haben ja den berühmten, wie ihn alle kennen, ja den Blutzucker. Und wenn dieser Blutzucker nicht vorhanden ist oder zu wenig ist, dann ist der Ofen entsprechend aus. Und daher müssen wir uns mal anschauen, ein bisschen genauer, warum auf der einen Seite der Zucker derartig unverzichtbar und wichtig, unabkömmlich geradezu ist und auf der anderen Seite, warum wir eine derartige Verteufelung dieses armen, unschuldigen Zuckers heutzutage erleben, muss man sich doch mal fragen, was kann er denn eigentlich überhaupt dafür, dass er so einen schlechten Leumund hat? Und daher möchte ich so, nur so als kleinen Einstieg am Anfang die Frage stellen, also die Frage stelle ich jetzt an mich, brauche keine Angst zu haben jetzt hier, ja? Ich stelle die Frage in den Raum sozusagen, woher kommt denn der Zucker überhaupt? Und da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch und sage einfach, und das werde ich auch gleich zeigen auf der nächsten Folie, der Zucker kommt von der Sonne. Der Zucker, den wir essen, der Zucker, den wir trinken, der Zucker, den es auf der Erde gibt, der kommt von der Sonne. Und zwar mit Hilfe der genialsten Erfindung, die die Natur überhaupt jemals gemacht hat. Und diese Erfindung heißt Photosynthese. Mit Hilfe der Photosynthese produzieren alle grünen Pflanzen, egal ob sie auf der Erdoberfläche oder unterm Wasser, also Algen oder auch Meerespflanzen, alle diese Pflanzen produzieren mit Hilfe, überhaupt nicht nur die grünen Teile, sondern auch andere Teile, aber im Wesentlichen die grünen Teile, produzieren mit Hilfe der Photosynthese Zucker. Und das möchte ich jetzt gerne in einer kleinen Zeichnung darstellen, die einige schon gesehen haben, gerade kürzlich. Mache ich jetzt nochmal. Nämlich, wir haben hier zunächst einmal die, muss mal gucken, wo hört die Folie auf, nicht, dass ich auf dem Projektor male. Ja. Das sieht nämlich alles ganz anders aus. Wir haben hier die Sonne, dann haben wir hier eine grüne Pflanze. So, diese Pflanze hat dann unterirdisch auch noch Wurzeln. Und auf der anderen Seite haben wir eine andere Pflanze. Diese Pflanze nennen wir Mensch. Die steht dann hier auf der anderen Seite. Hier ist der Mensch. Sieht ein Stück weit so ähnlich aus. So, kein großer Unterschied zur Pflanze. So, können wir das auch noch so machen. Und jetzt gucken wir uns im Detail einfach mal an, was hier eigentlich geschieht. Die Sonne scheint auf die Pflanze drauf, auf die grünen Teile der Pflanze. Die Pflanze nimmt das Licht auf, die Pflanze nimmt Wasser auf. Jetzt male ich nämlich schon auf die Glasplatte hier, weil man die Grenze nicht sehen kann. Also H2O, die Pflanze nimmt Wasser auf in die Wurzeln und aus diesen beiden Sachen und einer dritten Komponente, die gleich kommen wird, produziert die Pflanze zwei neue Stoffe. Der eine von diesen beiden neuen Stoffen ist Zucker. Zucker. Und diesen Zucker nehmen wir zu uns. Das andere, was die Pflanze mit ihren grünen Pflanzenbestandteilen produziert, ist Sauerstoff. Also durch die Photosynthese, die in den grünen Teilen der Pflanze stattfindet, wird Sauerstoff produziert. Beides gelangt zu dem Menschen. Wir essen die Pflanzenteile und damit essen wir die Zuckerbestandteile der Pflanzenteile. Und nun scheiden wir umgekehrt auch wieder etwas aus und wir geben auch etwas ab. Auf der einen Seite geben wir H2O ab, also Wasser. Das Wasser dient dann im Idealfall, der natürlich jetzt wirklich nur ein idealisierter Fall ist, wieder dann der Pflanze zur Bewässerung. Wir atmen aus. Was atmen wir nämlich aus? Wir atmen aus, genau, CO2, also Kohlendioxid. Das Kohlendioxid braucht die Pflanze wieder zum Einatmen Und damit sind die Kreisläufe im Grunde genommen geschlossen. Jetzt fehlt nur noch ein allerletzter Aspekt. Und dieser letzte Aspekt, das ist das, was wir eigentlich im Grunde genommen mit dem Ganzen machen, nämlich wir haben Energie. Energie. Und jetzt kann man das alles gut sehen. Ja, kann man ganz gut sehen. Ich kann es noch ein bisschen höher machen, dass wir es auch weiter hinten alle lesen können. So, gucken wir mal so. So, wir haben Energie. Das Wort Energie habe ich sehr schlecht geschrieben. Hier steht es. Aber wir können erkennen, dass die Energie, die die Sonne auf die Erde strahlt und damit auf die Pflanzen und auf die Photosynthese, dass diese Energie letztendlich in diesem ganzen Kreislauf umgewandelt wird in die Energie, die wir als Menschen, als Tiere, als alles, was sich bewegt, dann schlussendlich haben in uns. Also auch die Bewegung der Muskulatur etc. pp. Wir essen also, wenn wir Pflanzen essen, in erster Linie die Sonnenenergie, die die Pflanzen über die Photosynthese gespeichert haben. Das andere sind ja dann geschlossene Kreisläufe. Wenn ich mich jetzt also hier bewege, ist das Sonnenenergie. Das ist im Grunde genommen entstanden, darf man jetzt so nicht sagen, ist ja keine Photovoltaik, weil kein Strom erzeugt wird, aber es sind trotzdem Sonnenkollektoren, die Pflanzen sind Sonnenkollektoren, sammeln die Energie ein und geben sie uns weiter. Nun haben wir ja, wenn wir Pflanzen essen, normalerweise keinen Traubenzucker, den wir essen, keinen Einfachzucker. Normalerweise nehmen wir Stärke zu uns. Die Energieform, wie das in den Pflanzen vorliegt, nehmen wir mal als Beispiel Kartoffel oder irgendeine andere Rübe, eine Möhre oder ein Salat oder sowas, dann sind das ja lange Kohlenhydratketten. Und solche Kohlenhydratketten nennt man Stärke. Jedem auch beim Brot bekannt. Wenn wir Brot eine Weile im Mund kauen, dann wird die Stärke, also das Brot hat dann vielleicht erst einen leicht säuerlichen Geschmack, aber nach einer Weile durch den Speichel im Mund, den wir haben, wandelt sich dieser säuerliche Geschmack dann um in einen süßen Geschmack. Das hat jeder irgendwann mal im Leben ausprobiert oder vielleicht auch zwei, dreimal, weil eben nämlich jetzt diese langen Kohlenhydratketten eben zerspalten werden in kurze Ketten. Das muss man sich in etwa so vorstellen, dass eben ein Kohlenhydrat oder eine lange Kette, das besteht aus mehreren Gliedern. Ich hatte mir an der Stelle gedacht, dass die ganze Reihe, erste Reihe, alle sitzen bleiben, ja, hatte mir gedacht, dass die ganze erste Reihe mal aufsteht und sich an die Hände hält. Und das sind sozusagen die einzelnen kleinen Zuckerbausteine. Jeder einzelne, der jetzt hier so steht, das machen wir jetzt mal in der Fantasie einfach. Und dann nehme ich die Schere hier und in unserem Körper mit der Verdauung, gut gekaut ist halb verdaut, mit dem Speichel, mit den Verdauungssäften und so weiter, zerschneide ich dann eben diese Kohlenhydrate in lauter einzelne Kettenglieder. Und damit habe ich am Schluss eben einen, jeweils mit jedem einzelnen Kettenglied, vielleicht einfach nur einmal kurz aufstehen bitte, also hier mit einem einzelnen Kettenglied habe ich jetzt dann hier, nein, ich muss dafür nicht anfassen, ist ja durchgeschnitten, so, einen Einfachzucker aus der langen Kette. Vielen Dank, das war es auch schon. Ja. Das war das, was ich sozusagen mit dieser Schere zeigen wollte. Und diese Art von Zucker haben wir im Blut. Das ist die Glucose, der Name, den jeder kennt. Das ist Einfachzucker. Das ist das, was der Körper braucht. Nun wissen wir, ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen, dass wir auch obendrein ja, den Traubenzucker kennen. Der Traubenzucker hat seinen Namen einfach daher, weil er das erste Mal in Weintrauben entdeckt worden ist. Und nachdem man, das ist ebenfalls ein Einfachzucker, also auch ein einzelnes Zuckermolekül, was dem Körper entsprechend schnell zur Verfügung steht. Und diese Einfachzucker können wir eben schnell aufnehmen und man weiß ja, so Dextroenergien und solche Sachen soll dann die Energie eben schnell zurückgeben, wenn sie mal irgendwie fehlt, weil es eben schon auch beim Auflegen auf der Zunge direkt ins Blut hineingeht. Das ist der Gedanke dahinter. Aber in der Natur kommt kein Dextroenergen vor. In der Natur kommen überhaupt die Einfachzucker relativ selten vor. Okay, sie sind in den Weintrauben und in den Früchten sind sie zum Teil vorhanden, aber in relativ geringen Dosen. Überwiegend treffen wir in der Natur den Zucker in langen Ketten. Und die Situation, die wir heute haben, dass wir Zucker in kurzen Ketten zu uns nehmen, ist eine für den Menschen vollständig neue Situation. Das haben wir in unserer Evolution des Menschseins bisher noch überhaupt gar nicht geübt. Man nennt es deswegen auch die schnellen Zucker oder die kurzkettigen Zucker. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite haben, dass ich am Anfang dieses Vortrages sage, Zucker ist unbedingt notwendig, ohne Zucker kriegen wir keine Bewegung zustande, alles ist wichtig, den brauchen wir, dann ist das auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite diese extrem schnelle Zurverfügungstellung, die wir heute in den letzten Jahrzehnten haben, durch den billigen, überall jederzeit leicht verfügbaren Zucker, das ist eine vollkommen neue Ausgangssituation. Wir haben alle, ich sag mal so, ich hoffe, dass wir alle, die wir hier im Raum sind, einmal im Leben erlebt, dass wir sehr großzügig mit kurzkettigem Zucker versorgt worden sind. Und das war in der Zeit, als wir von unserer Mutter gestillt worden sind. Unsere Mutter hat uns nämlich mit ganz kurzen Ketten versorgt. Warum wohl? Das hat die Natur so eingerichtet, damit das Kind, was ja ganz schnell wachsen soll und was auch im Gehirn und auch sonst ganz schnell viel Stoff braucht, Energie, Sonnenenergie, damit eben das Kind schnell diese Zucker zur Verfügung hat und sie jetzt nicht erst lange mühsam in den noch gar nicht dafür ausgelegten Verdauungstrakt erst zerlegen muss. Nach einer Weile, das hat die Natur auch so eingerichtet, wird dann eben irgendwann abgestillt. Bei allen Säugetieren auf diesem Globus können wir feststellen, dass die Stillphase irgendwann aufhört. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier mal einen Erwachsenen gesehen hat, der noch gestillt wird. Ich glaube, dass das noch nicht mal jemand in der Tierwelt gesehen hat, dass ein Tier, ein erwachsenes Tier, sich noch stillen lässt. Und das stimmt gar nicht, was ich sage. Wir Menschen lassen uns nämlich weiterhin stillen, denn wir trinken ja weiterhin Milch. Nur wir verstecken uns dahinter, dass es nicht die Milch von unserer Mutter ist, weil der wollen wir das ja nicht antun, sondern wir nehmen uns Ammen. Diese Ammen haben zwar vier Beine, aber es ist ebenfalls ein Säugetier, was Milch gibt. Und wir trinken und essen lebenslang weiterhin Milchprodukte und verhalten uns eigentlich, ich muss die Schere weglegen, bevor ich mich verletze damit, verhalten uns eigentlich weiterhin wie ein Säugling oder wie ein kleines Kind. Anwesend sind natürlich vollkommen davon ausgenommen, das versteht sich vollkommen von alleine, aber wenn man bei den lieben Mitmenschen manchmal das Gefühl hat, dass sie sich ein bisschen kindisch verhalten oder so, dann muss man dafür Verständnis aufbringen. Das liegt eben einfach an der Ernährungsweise, dass sozusagen die Stillphase noch nicht ganz abgeschlossen ist. Worauf will ich damit hinaus? Ich möchte damit Folgendes sagen. Die Natur hat diesen Fall, den wir heute tatsächlich praktizieren, eigentlich vorgesehen und hat dem einen ganz geschickten Riegel vorgelegt. Wir stellen uns jetzt mal fiktiv bitte folgende Situation vor. Wir stellen uns vor, eine Frau hat gerade in einer Familie, hat nun gerade frisch entbunden und sie stillt ihr Kind, sagen wir jetzt schon meinetwegen 3 Monate lang. Ja? Jetzt ist aber eine Hungersnot ausgebrochen und weil die Hungersnot da ist, hat die ganze Familie sehr viel Hunger. Und nun sieht die Familie, dass der Säugling genährt wird. Der Säugling wird von der stillenden Frau genährt. Und manche Männer sind rabiat. In der Tierwelt kommt es sogar vor, dass männliche Tiere sogar die Nachkommenschaft auffressen, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Manche Männer könnten jetzt rabiat sein und könnten sagen, also, dann machen wir es doch einfach so, die Milch ist ja da, die Nahrung ist da, ich bediene mich jetzt an der Brust meiner Frau und trinke die Milch. Bei großem Hunger kommen die Menschen auf die verrücktesten Gedanken, sogar auf den Gedanken, sich gegenseitig aufzuessen. Warum dann also nicht das Naheliegende, können alle meinem Gedankengang folgen, warum nicht das Naheliegende sich, und warum geschieht das nicht? Wir müssen uns fragen, warum wir nie in der Geschichte der Menschheit eine solche Beschreibung vorgefunden haben. Weil der liebe Gott denen nämlich einen Riegel vorgelegt hat. Wie lautet dieser Riegel? Dieser Riegel lautet Laktoseunverträglichkeit. In der Milch, Laktoseunverträglichkeit, in der Milch befindet sich ein Milchzucker, die Laktose, die der Säugling hervorragend aufschlüsseln kann. Das ist ein Zweifachzucker, das soll jetzt ein Zuckermolekül sein und noch ein Zuckermolekül. Ein Zweifachzucker, die sind also verbunden. Das wird dann im Säuglingsdarm aufgeschlüsselt. Der Säugling kann das, weil er das Enzym dafür hat. Das hat er ungefähr so bis zum 7. Lebensjahr lang, hat er das noch. Und dann kann er das aufschließen. Das eine Zuckermolekül geht in den Körper, in die Muskulatur. Das andere Zuckermolekül, die Galaktose, also die Glucose geht ins Blut. Die Galaktose geht ins Gehirn. Und so kann der Säugling eben gleichzeitig seinen Körper und sein Gehirn schön aufbauen. Später dann allerdings, normalerweise verlieren wir dieses Enzym zur Aufspaltung der Laktose mit der Folge, dass die Laktose unverdaut, ungespalten in den Darm hineinkommt. Und diejenigen im Saale, die wissen, was bei einer Laktoseunverträglichkeit passiert, können ein Lied davon singen. Wenn man nämlich so etwas zu sich nimmt, kriegt man ganz schnell, innerhalb von Minuten, einen dicken, großen, schmerzhaft aufgeblähten Bauch. Dieser schmerzhaft aufgeblähte Bauch soll nämlich den Erwachsenen in der Familie sagen, lass die Finger weg von der stillenden Mama. Diese Milch ist für den Säugling gedacht. Das ist schlau eingerichtet, dass der Mensch zwar hier durch Domestizierung von Säugetieren, also speziell von der Kuh, dann eben dann irgendwann entwickelt hat, dass er das Enzym länger in sich behält, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber da ist sozusagen eigentlich in der Kiste was schiefgelaufen. Und wenn jetzt als Beispiel zu mir Menschen in die Praxis kommen und sagen, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit, um Gottes Willen, was kann man jetzt nur machen? Ich habe einen genetischen Defekt, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit, dann sage ich nur, willkommen im Club. Über 95% der Menschheit auf diesem Globus hat eine Laktoseunverträglichkeit, weil das von der Natur nämlich so gewollt ist. Und nur diejenigen, die eine Laktoseverträglichkeit haben, sind der Irrtum in dieser Schöpfung und nicht andersherum. Und aus diesem Grunde kann man hier schon mal erkennen, dass es eben eigentlich, und jetzt bin ich wieder bei der Kartoffel und bei den langkettigen Kohlenhydraten, wie sie hier vorne in der ersten Reihe sitzen, dass es eigentlich in unserem späteren Leben überwiegend vorgesehen ist, dass wir langkettige Kohlenhydrate, also die Stärke, zu uns nehmen und diese Stück für Stück nach und nach in unserem Verdauungstrakt auftrennen mit der Schere, die ich jetzt lieber weggelegt lasse, damit ich nicht so mit rumfuchtle und dann eben auf diese Weise an unseren Zucker rankommen. Nun muss man sich vielleicht mal ein bisschen tiefer anschauen, was denn mit dem Zucker überhaupt passiert ist. Ich arbeite mich ja natürlich, logischerweise, ein Vortrag über Zucker kann nicht ohne das auskommen. Ich arbeite mich natürlich auf das Thema Zucker aus der Zuckerrübe vor. Ist ja klar, weil der Zucker aus der Zuckerrübe ist ja der Zucker, den wir heute spottbillig kaufen können. Diese Zuckerrübe, die wir also jetzt hier sehen können, da ist sie, das wird auch, hat man auch früher Runkelrübe genannt, die hat eine etwas längere Geschichte. Das war eigentlich früher ein Wurzelgemüse der armen Menschen gewesen und war also sonst nicht weiter begehrenswert, hatte einen sehr niedrigen Zuckergehalt von ungefähr nur 2%. Und als es Probleme gab, eben hier in Preußen und Norddeutschland und wie immer das hieß damals, eben die Menschen mit genügend Zucker zu versorgen. Da komme ich noch drauf, was da im Vorlauf passiert war. Da wurde eben die Anordnung gegeben, wir müssen ein Verfahren entwickeln, mit dem es möglich ist, dass wir den Zucker hier in Deutschland, also auf unserem eigenen Ackerböden, gewinnen. Und das brauchen wir jetzt also. Das ist einem Chemiker dann auch gelungen tatsächlich. Und ihm ist es gelungen, eben aus der Runkelrübe, heute Zuckerrübe genannt, eben durch Herauskochen eigentlich und durch Zentrifugieren eben Zucker zu gewinnen. Das ist im Prinzip genau, nicht im Prinzip, das ist genau der weiße Zucker, den wir heute kennen und den wir überall großzügig zur Verfügung haben. Dann wurde diese Runkelrübe natürlich nach und nach im Laufe der 150 Jahre Geschichte, die das hat, weiter gezüchtet, sodass der Zuckergehalt heute sehr hoch geworden ist. Heute haben wir einen Zuckergehalt von ungefähr 10%. Ich hatte vorhin 2% gesagt, ja. Also aus 2% Zuckergehalt sind es jetzt 10% geworden. Aber eins muss man ganz klar sagen, der weiße Zucker, den man kaufen kann, ist ein Naturprodukt. Da ist nichts Chemisches dabei, da ist nichts, da ist auch keine künstliche Herstellungsweise oder sonst etwas, sondern es werden die Zuckerrüben, die jeder schon mal gesehen hat, weil man mit dem Auto leise vor sich hin fluchend hinter so einem Traktor herfahren muss, der über und über beladen ist mit Zuckerrüben, ja, daher kennt man es ja in der Regel, der dann eben zur Zuckerfabrik fährt, wo die in der Raffinerie dann eben aufgearbeitet werden. Das sind genau diese Früchte, die werden aber eben einfach nur mehrfach gekocht und zentrifugiert und gereinigt und sauber gemacht. Und was dabei herauskommt, ist der uns allen bekannte weiße Zucker, den ich natürlich auch mitgebracht habe. Obwohl es natürlich jeder kennt, muss ja jetzt hier nicht den Zucker groß zeigen, jeder weiß, wie ein Zuckerwürfel aussieht. Also dieser weiße Zucker, von dem rede ich jetzt hier gerade. Dieser weiße Zucker, egal ob in Pulverform oder als Würfelform oder als Staub oder sonst was, spielt keine Rolle, ist das reinste Lebensmittel, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Es gibt überhaupt keinen Grund, dieses Lebensmittel zu verteufeln. Dieses Lebensmittel hier enthält nichts außer zu 99% Kohlenhydrate und sonst gar nichts. Da sind keine Verunreinigungen drin, kein Dreck, auch keine Vitamine, auch keine Spurenelemente. Es ist nichts drin, was wir in irgendeiner Weise zum Leben gebrauchen können, aber sterben können wir daran zunächst einmal auch nicht, weil es einfach ein vollkommen reines Produkt ist. Außer wir übertreiben es, dann gibt es natürlich entsprechende Entwicklungen dann mit unserem Körper, der verändert sich. Wir brauchen etwas mehr Platz, weil wir größer werden in verschiedene Himmelsrichtungen. Aber ansonsten ist am Zucker erstmal in sich nichts falsch. Und dennoch ist es etwas, was, ich möchte mal sagen, so von der Natur offensichtlich erstmal so nicht hergestellt worden ist. Weil die Zuckerwürfel wachsen ja noch nicht an Bäumen oder an Sträuchern, sondern die müssen eben doch in einer Raffinerie dann erstmal in dieser Art und Weise produziert werden. Und jetzt mache ich ein paar Schritte zurück und möchte ein bisschen so in die Geschichte vom ganzen Zucker eintauchen. Und zwar möchte ich als erstes mal, hoppala, aufpassen, nicht, dass sie alle runterfallen hier, die Folien, möchte ich als erstes mal so ein bisschen in die Historie gehen. Dazu bräuchte ich mal das hier und das hier. Aber ich bräuchte gerade mal zwei so eine Postkarten, bitte. Die liegen doch da hinten sicherlich aus. Die bräuchte ich jetzt zum Abdecken, dann geht es schöner. Ungefähr im Jahre um das Jahr 1500 herum war Zucker teurer als Gold. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe ein bisschen rumrecherchiert und habe einfach mal, da steht es ja schon das Ergebnis, ja, habe einfach mal nachgeguckt, ja, was heißt denn teurer als Gold? Wie teuer war damals eigentlich Gold, habe ich recherchiert. Wie teuer war damals Zucker? Und aus diesen Werten habe ich das dann umgerechnet in den heutigen Goldpreis und den dann wiederum in Euro umgerechnet. Also da sind so viele Umrechnungswege, dass garantiert 27 Fehler in der Rechnung drin sind. Also die Zahl ist nicht verbindlich. Man darf jetzt damit nicht an die Börse gehen. Aber es gibt uns natürlich auf jeden Fall eine Größenordnung. Das ist ja schon mal klar. Und diese Größenordnung soll heißen, also dass ein Kilogramm Zucker, so ist das gemeint, hatte einen Wert damals von 350 Gramm Gold. Und gemessen am heutigen Goldpreis wäre das ein Wert von 11.000 Euro. Steht der Goldpreis gerade etwas höher. Es können also vor 20 Jahren vielleicht niedriger gewesen sein. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, die Kernaussage hat jetzt jeder sofort natürlich verstanden. Zucker war eine ziemlich teure Angelegenheit. Zucker war nicht etwas, was man im Supermarkt oder im Lebensmittelhandel gekauft hat. Zucker hat man grammweise oder milligrammweise in der Apotheke gekauft als Arznei. Als Arznei, als Medikament. Weil man eben der Meinung war, für was auch immer, das sei dahingestellt, in bestimmten Fällen braucht es eben Zucker zur Heilung von was auch immer. Und damit war eben der Zucker das weiße Gold der Reichen, weil natürlich auf der Hand liegt, wer sich das leisten konnte. Das waren nur ganz wenige in Herrscherhäusern etc. Dann geht es aber weiter, nämlich in der Weise, dass es dann später eben die erste Zuckerraffinerie gab. Man hatte, Friedrich der Große war es, der es angeordnet hatte, wir brauchen hier einen Genie, einen hellen Kopf, der eben in der Lage ist, Zucker aus heimischen Böden zu erzeugen. Das hatte ich vorhin bereits gesagt. Und das war dann eben gelungen, einem Chemiker. Und 1774 war es also erstmalig möglich, eben Zucker zu raffinieren. Diese Briefmarke ist sehr unscharf, auch auf der Folie, aber es wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zur Ehrung dieses wissenschaftlichen Fortschrittes, der damals gemacht worden ist, wurde eine Briefmarke herausgegeben, ich glaube 1974 oder sowas war das, oder eben genau, 1974, das genau, zum 200-Jährigen, das war nämlich der Punkt dabei, richtig, jetzt komme ich dahinter, können wir es ein bisschen schärfer machen, wurde also diesem Umstand entsprechend mit dem Chemiker und mit den Köpfen, die daran beteiligt waren, dann eben eine Briefmarke herausgegeben, um diesen Zustand zu würdigen. 1974 war ja auch der weiße Zucker noch gar nicht in Verruf bei uns. Da war das eine ganz tolle Sache. Und überhaupt immer wieder, wenn wir davon hören, dass irgendwo Hilfslieferungen gebracht werden oder sowas, dann heißt es ja immer wieder, dass unter anderem Zucker dort in das Krisengebiet gebracht werden muss, damit die Menschen sich versorgen können. Zucker scheint also eine wichtige Aufgabe zu haben. Und da war man sich dann eben darüber auch im Klaren. Auch in der Zeit danach war der Verbrauch vom Zucker noch sehr gering. Ein Erwachsener verbrauchte oder ein Mensch, der in dieser Region hier lebte, verbrauchte im Schnitt ca. 2 Kilogramm Zucker pro Jahr. Zucker war immer noch relativ kostbar, trotz des Raffinierungsprozesses war noch nicht so weit fortgeschritten, wie es heute der Fall ist. Und deswegen hat man eben überall diese sehr teuren Zuckerdosen dann entwickelt. Diese Zuckerdosen, das kennen wir alle. Manch einer hat sie sogar im Schrank. Die können aus Porzellan sein, aus Silber oder sonst irgendwas. Aber man stellte den Zucker eben zur Schau. Das war was ganz Besonderes, was Heiliges. Und im Grunde genommen hat auch bis in die 60er, 70er Jahre mindestens jedenfalls der Zucker dieses Wertmerkmal behalten. durch die Heranzüchtung allerdings immer weiterer und immer raffinierterer Methoden dann am Markt eben Zucker auf den Markt zu bringen, sind dann im weiteren Verlauf die Preise immer weiter verfallen. Und heute teilen sich in Deutschland 3 Raffinerien den gesamten Markt auf. Die beiden bekanntesten sind Nordzucker und Südzucker, das kann man sich auch leicht merken. Und die dritte, die ist etwas unbekannter, verkauft unter dem Namen Diamant, hat aber garantiert auch schon jeder mal irgendwo gesehen. Und das ist die Firma Pfeiffer, die dahinter steckt. Also Nordzucker bedient Norddeutschland, Südzucker den Süddeutschland. Das ist wie bei der Aldi-Familie, wie die Brüder das gemacht hatten. Und Pfeiffer hat dann irgendwo noch seine Nischen, ein kleiner, ganz kleiner Anbieter. Und das war es dann eben auch. Die kontrollieren auch den Preis. Das ist kartellrechtlich auch verurteilt worden vom Kartellamt, weil sie eben über uns ja über Jahrzehnte Deutschland eben mit Kartellabsprachen gemacht haben, vom Allerfeinsten. Uns wird unterstellt, dass sie es auch weiterhin tun, denn am Zuckerpreis hat sich trotz des Urteils nichts geändert. Großer Zufall. Aber das ist ein Thema, das ist ein politisches Thema, was ich außen vor lassen möchte. Wichtiger ist mir die Zahl, die unten drunter steht, nämlich hier, also heute Zuckerpreis liegt bei ungefähr 1 Euro. Für 79 Cent kann man auch schon 1 Kilo Zucker kaufen. Ich will ja eigentlich nur darauf hinaus, dass zwischen der Zahl 11.000 Euro für 1 Kilogramm und der Zahl 1 Euro für 1 Kilogramm doch ein gewaltiger Unterschied entstanden ist. Ich glaube, diese Differenz ist jedem sofort klar. Und nicht nur das, sondern es ist eben obendrein auch der Verbrauch des Zuckers natürlich logischerweise sehr stark angestiegen. Auf der Postkarte hatte ich schon draufgeschrieben, 42 Kilogramm verbraucht ein Deutscher im Schnitt pro Jahr. Nun, ich hatte dazu geschrieben, was auch ein 10-jähriges Kind in etwa wiegt. Ein 10-jähriges Kind wiegt in etwa auch 42 Kilogramm, kann mehr und kann weniger sein natürlich. Beide Zahlen sind Circa-Zahlen selbstverständlich. Und obendrein darf hier kein Missverständnis entstehen. Es werden nicht 42 Kilogramm weißer Zucker, von dem ich jetzt hier die ganze Zeit spreche, konsumiert, sondern es werden von allen Zuckersorten, wo vor allem noch die Fructose dazu gerechnet werden muss, werden insgesamt rund 42 Kilogramm konsumiert. Ich persönlich nehme relativ wenig Zucker zu mir, eigentlich fast gar keinen. Also ich zuckere nichts extra nach. Also es kommt sozusagen nur der Zucker in mich rein, der aus Versehen irgendwo mal in einem Stück Kuchen oder irgendwelchen anderen Speisen schon mit drin ist. Also ich komme mutmaßlich nicht auf 42 Kilogramm. Aber das bedeutet natürlich leider, dass andere für mich den Zucker mitessen müssen. Das heißt, ich muss unterstellen, dass es Menschen gibt, deren Zuckerkonsum weitaus höher liegt als 42 Kilogramm im Jahr. Das können auch 60, 70 oder 80 Kilogramm sein. Und das ist natürlich dann dramatisch, weil der Körper mit solchen Mengen an Zucker nichts anfangen kann. Insbesondere Kinder essen gerne deutlich mehr Süßes, als sie vertragen können. Das ist natürlich mit Auslöser, ein erheblicher Auslöser auch von der Dickleibigkeit, von der Adipositas von Kindern zum Beispiel in den USA oder mittlerweile in allen hochentwickelten Ländern. Man hat also mittlerweile festgestellt, dass immer umso höher entwickelt ein Land ist, desto höher ist der Zuckerkonsum und desto mehr dickleibige Menschen gibt es in diesem Land und entsprechend leider auch im Gefolge die Krankheiten, wovon an erster Stelle Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, bedauerlicherweise genannt werden muss, weil es ja eine Krankheit ist, die viele Folgekrankheiten dann wiederum nach sich zieht. Zurück zum Zucker, weil ich hier gerne aufzeigen möchte, was der Zucker macht. Dieser Zucker, dieser weiße Zucker, den ich jetzt also hier zeige, wird also in einem Raffinierungsprozess, den ich jetzt vorhin schon angesprochen hatte, auf sehr geschickte Art und Weise hergestellt. Nämlich diese Rüben, das hatten wir schon, die auf dem Traktor auf der Straße vor uns herfahren, kommen in die Raffinerie. In der Raffinerie wiederum werden die Rüben geschnetzelt in kleine Teile, also gehäckselt. Dann, also gewaschen natürlich, das lasse ich jetzt alles aus, das ist klar, ich überspringe ein paar Verfahren. Und insbesondere, und das ist mir wichtig dabei, wird er 10-mal eingekocht. 10-mal. 10-mal. Anschließend wird dann noch zentrifugiert und nochmal gereinigt und heraus kommt der weiße Zucker. Ich musste mir das einfach selbst mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Wenn ich zu Hause einen Kochtopf nehme und egal was, sei es Wasser oder was anderes, 10-mal erhitze, dann sehe ich hinterher die Quittung auf meinem Stromzähler. Das braucht ja Strom, das braucht ja Energie, Gas oder Strom, irgendwas braucht das ja. Und dann wird es vorher auch noch gewaschen, gehäckselt, hinterher wird es auch noch sauber gemacht, zentrifugiert, verpackt. Und der Bauer, der die Rüben angebaut hat, will ja auch noch was dran verdienen. Dann habe ich mich ein bisschen gefragt, wie ist es denn dann möglich, dass nachher am Schluss 1 Kilogramm Zucker nur noch 79 Cent kostet oder sagen wir 1 Euro oder was auch immer. Da ist der, der wahre Preis, der wahre Wert, der drinsteckt, alleine die Energie, der Transport vom Traktor, der Anbau, die Ernte in der Raffinerie, der Transport von das Verpacken, der LKW, der zum Supermarkt fährt, das ist alles überhaupt nicht eingepreist. Dieser Preis muss irgendwo anders bezahlt werden. Wo, das wissen wir nicht so ganz genau. Also irgendwo so im Gesamten. Es gibt natürlich auch immer noch EU-Förderungen und solche Geschichten gibt es auch noch dazu. Aber in Wirklichkeit ist natürlich eigentlich der sogenannte Gestehungspreis vom Zucker ein höherer als diese geradezu lächerlichen 79 Cent, die es am Schluss dann im Supermarkt kostet. Und wenn ich will, kann ich mich immer noch darüber aufregen, kann sagen, es ist teuer, Schweinerei, woanders gibt es das für 69 Cent und so. Betrug, Betrug, Betrug. Aber der Betrug findet eigentlich irgendwo ganz woanders statt, nämlich schon vorher dort eben dann in der Verwertungskette sozusagen, muss man dazu sagen. Nun ist der, möchte ich hier geschichtlich also noch weiter zurückgehen mit dem weißen Zucker, den ich jetzt hier, habe ich ja diese Geschichte gezeigt. Und jetzt möchte ich mal auf diesen Aspekt hier eingehen, also Friedrich der Große, wie der dann mit ins Spiel kam. Friedrich der Große hatte auf eine Art und Weise, auch wenn sich die beiden nicht mehr erlebt haben, die haben sich ziemlich verpasst, hatte etwas mit Christoph Kolumbus zu tun. Überhaupt die Tatsache, dass wir hier in diesem Vortrag heute zusammensitzen, hat etwas mit Christoph Kolumbus zu tun. Diesen Vortrag Zuckerbaby gäbe es nicht, wenn Christoph Kolumbus nicht auf seiner Reise nach Amerika, es war nämlich schon die zweite Reise, wenn er dort nicht Zuckerrohrschößlinge gefunden hätte, ausgebuddelt hätte und mitgebracht hätte. Christoph Kolumbus hatte etwas entdeckt dort, hat etliche Pflanzen und Tiere mitgebracht, unter anderem eben Zuckerrohr, von dem er gar nicht so recht wusste, was das jetzt eigentlich für eine Bedeutung hat. Man hatte dann eben erkannt, dass dieses Zuckerrohr eben sehr süß schmeckt und Zuckerrohr habe ich selber in Indien auch erlebt. Also man kann aus einer kurzen Stange Zuckerrohr ist hochwachsendes Gewächs, sieht so ein bisschen aus so wie Bambus, ich zeige nachher noch eine Folie davon auch, und also viel größer als ein Mensch. Und wenn man so eine kleine Stange nimmt, so habe ich das jedenfalls erlebt, von vielleicht 30 cm Länge, das wurde dann durch ein doppeltes Zahnrad von Hand einfach durchgedreht, vorne war ein Glas, konnte man trinken, habe ich getrunken, kam also ein volles Glas bei raus, super köstlich, total angenehme Süße, auch die Temperatur, alles hat total gestimmt, obwohl es nicht gekühlt worden war, alles hat gestimmt und der Effekt, der gleiche wie das Thema, was wir jetzt gerade vorhin besprachen, nämlich anschließend, man war gesättigt. Es war nicht der Wunsch danach, ein zweites Glas hinterher zu trinken. Das war interessant. Warum? Weil ja in dem Zuckerrohr, ich rede jetzt wirklich von dem Rohr, ja, weil ja in dem Zuckerrohr alles drin enthalten war, was diese Pflanze zu bieten hatte, mit einer Ausnahme, nämlich die nicht verdaulichen Faserstoffe. Die wurden ja durch dieses doppelte Zahnrad, also ich sage mal durch diese Art Mühle sozusagen, wurde das ja abgeschieden, das kam dann weg und wurde weggeworfen, konnte ich nicht mehr sehen, was damit passiert ist. Ich habe ja nur die Flüssigkeit getrunken. Aber in der Flüssigkeit waren eben Vitamine drin, Mineralien, Spurenelemente und alle solche Dinge und die haben offensichtlich meinem biologischen System gesagt, oh, das war gut. Und das war im Grunde genommen eine Mahlzeit. Das hat sehr gut geschmeckt, können wir morgen wieder machen. Heute brauchen wir das nicht nochmal. So müssen wir uns das vom Ursprung her vorstellen. Es war eben nicht raffinierter Rohrzucker. Es war unraffinierter Rohrzucker, es war ein Getränk dann in dem Fall. Und das Gleiche würde dabei herauskommen, wenn wir auch nicht raffinierten Rübenzucker nehmen würden, wie man ihn ja mittlerweile auch kaufen kann. Jetzt habe ich hier gerade die falsche Packung, aber ich habe den richtigen dabei. Kann ich ja später noch raussuchen. Es gibt ja diesen sogenannten Rohrzucker oder Rohrübenzucker, lauter Zungenbrecher, gibt es ja zu kaufen. Und auch von anderen Pflanzen gibt es mittlerweile diese rohen Zuckerarten zu kaufen. Und wer immer dem mal irgendwo im Laden begegnet, ich empfehle sehr, unabhängig vom Preis, empfehle ich sehr, sich mal ein Päckchen zu kaufen. Es ist hochinteressant, was passiert, wenn man davon was isst. Eine Teelöffelspitze oder einen halben Teelöffel oder meinetwegen einen ganzen Teelöffel, schmeckt quasi immer unglaublich angenehm, ich sage mal, wie sehr guter Honig, das ist so mein subjektives Empfinden dabei, und sättigt ungemein. Sättigt so sehr, wie das, dass das passiert, was ich jetzt schon mit dem Glas Zuckerrohrsaft erzählt hatte, nämlich, dass es einem nicht das Verlangen überkommt, weiterzumachen. Im Gegensatz zum weißen Zucker, zum raffinierten Zucker, da möchte man ja gerne weitermachen. Wie kommt das, dass uns der weiße Zucker so süchtig macht, dass er ja verkaufsfördernd wirkt? Man braucht ihn nur irgendwo reinzuschmeißen und schon wird das Produkt gekauft ohne Ende. Gilt übrigens auch für Tierfutter und gilt auch für Tabak. Denn auch Tabak, also Zigaretten, werden mit Zucker versehen, damit der Raucher auch ja nicht aufhört zu rauchen. Selbst über den Rauch wirkt der Zucker süchtig machend. Woran liegt das? Das liegt natürlich an dem Raffinierungsprozess. Ich stolper bei diesem Wort, komischerweise. Also an dem Prozess der Raffinade. Durch die Raffinade, die ich vorhin beschrieben habe, also zehnmal kochen und so weiter und reinigen, ist eben alles entfernt, was der Körper eigentlich haben möchte. Er möchte ja nicht nur süß haben, er möchte ja keine leeren Kalorien haben, sondern er möchte auch die Begleitsubstanzen haben. Wer bekommt diese Begleitsubstanzen? Das kriegen die Schweine. Also alles, was in der Zuckerraffinerie abgeschieden wird, wird nachher in der Regel jedenfalls als Schweinefutter verwendet. Also die ganzen wertvollen Bestandteile, wir sind uns zu fein dafür, wir nehmen das nicht zu uns, aber haben eben in der Folge davon eben unser Suchtverhalten, dass wir immer mehr und immer mehr davon haben wollen. Dieses Suchtverhalten ist ja ein gesundes Verhalten. Wir müssen uns jetzt mal folgende Situation vorstellen. Also das ist eine Geschichte, die jetzt mehrere schon gehört haben. Bitte die Wiederholung zu entschuldigen, aber ich finde, sie illustriert das sehr gut. Wir stellen uns mal vor, wir leben in der Steinzeit. Und in der Steinzeit sagt sich einer, nam, 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 ich habe so ein Süßverlangen heute, nam, ich möchte unbedingt was Süßes essen. Was sagt uns die Natur damit? Die Natur sagt uns, gehe in den Wald und suche süße Beeren. Ah, okay, ich gehe in den Wald und finde süße Beeren und esse sie. Und nach einer Weile entsteht eine wie auch immer geartete Form von Sättigung, weil ich mit diesen Beeren zusammen auch Begleitstoffe aufgenommen habe. Und diese Begleitstoffe war das, was der Körper eigentlich haben wollte. Und der Körper wusste mit seinem Süßverlangen, das ist in dieser Form eben von Früchten zu finden. Und so kennen wir das ja auch, wenn wir Obst essen, dass wir irgendwann eben uns dann damit eben auch gesättigt haben. Es sei denn, wir trinken das Obst. Wenn wir das Obst trinken in Form von Saft, kommt dieser Sättigungseffekt nicht so richtig zustande und wir übernehmen uns gerne, weil es natürlich viel leichter ist, sagen wir mal, 5 Äpfel zu trinken, als 5 Äpfel zu essen. Wir können viel schneller 5 oder 10 Karotten trinken, als dass wir 5 oder 10 Karotten mit den Zähnen zerbeißen. Das macht irre viel Arbeit, zu zerbeißen, aber zu trinken, das geht mal eben ganz schnell. Also das ist sozusagen die Idee der Natur, die dahinter steckt. Also Christoph Kolumbus hatte diese Zuckerrohrpflanze nach Europa gebracht. Man hatte aber schnell gemerkt, dass das Zuckerrohr in Mittelamerika viel besser wächst und hatte deswegen eben das befohlen, also hier, ihr Seefahrer, fahrt mal schön rüber und pflanzt mal dort ordentlich Zuckerrohr an. Zuckerrohr, ja. Nicht Rübe, sondern Rohr natürlich. Ne? Pflanzt mal ordentlich Zuckerrohr an. Was jetzt kommt, das wissen alle. Das ist bekannt, die Geschichte, wie sie weiterging. Nämlich, die Seefahrer waren natürlich viel zu faul dazu und außerdem waren es viel zu wenige. Also haben sie die Indios angesprochen, ganz höflich, versteht sich. Ich habe gesagt, wäret ihr eventuell bereit, uns bei unserem Zuckerrohranbau zu helfen? Da haben die Indios gesagt, nee, haben wir keine Lust dazu. Und weil das eben schiefgegangen war mit den Indios, hat man eben Ausschau gehalten, wo könnte man noch jemanden Hilfe holen. Und dann hat man diese Hilfe in Afrika gefunden. Diese Hilfe in Afrika zu finden war allerdings nicht gerade sehr höflich, denn man hat die Menschen versklavt und das war der Beginn der Sklaverei. Die Sklaverei sah dann eben so aus, dass eben der Zucker, also dass man Sklaven in Afrika eingefangen hatte, und zwar 100 Millionen an der Zahl insgesamt, hatte die Sklaven nach Amerika geschickt. Verzeihung, das waren 10 Millionen in 100 Jahren. Ich muss korrigieren. 10 Millionen Sklaven hatte man in 100 Jahren nach Amerika geschickt, daher kam die Zahl 100. Die Sklaven hat man Zuckerrohr anbauen lassen, wobei natürlich viele gestorben sind und einige von den Nachkommen leben heute noch. Dann der Zucker wurde nach Europa gebracht und Stoffe wie zum Beispiel Rum und auch Munition und alles mögliche andere, auch Munition war sehr wichtig, Waffen, wurden nach Afrika gebracht, um dann wiederum neue Sklaven zu rekrutieren, die man dann gegen ihren Willen, also so mit Kette um den Hals und so weiter, dann eben nach Mittelamerika gebracht hatte auf diesen Schiffen. 10% der Sklaven sind bei der Überfahrt gestorben, allein schon dort, also es war ein sehr hoher Verlust und dann ein großer Teil eben auch schon dort. Das hat natürlich den Zucker sehr, sehr preiswert gemacht. Damit ist dieser Zucker, der vorher teuer war wie Gold, man muss sich vorstellen, Kolumbus findet eine Pflanze, aus der man Zucker herstellen kann, das Zuckerrohr. Bringt das nach Hause und die sagen sich, ja Wahnsinn, toll. Zucker ist 11.000 Euro das Kilo wert, haben die sich damals gesagt in Portugal. Und dann haben sie gesagt, jetzt können wir aus der Pflanze das selber machen, dann importieren wir das mal schön darüber, dann werden wir stinkereich. Und sind ja auch stinkereich geworden davon. Der ganze Reichtum, der von großen Teilen Europas vor allen Dingen auch unten Spanien, Portugal und so weiter, guckt man sich mal Lissabon an. Das ist ja aus dieser Zeit entstanden. Da wurde der Reichtum ja erwirtschaftet, also ergaunert, musste man fast sagen. Ja? Dieses Zuckerdreieck, wie man das nennt, das ist heute der wissenschaftliche Begriff dafür, hielt eben 100 Jahre lang, solange bis die Sklaverei verboten worden ist. Aber vorher passierte noch etwas anderes. Da kam nicht Napoleon noch dazwischen. Und Napoleon hatte dann Schwierigkeiten gemacht bei diesen Zuckerimporten. Man hatte versucht, Preußen abzuschneiden, unter anderem eben auch von den Zuckerimporten. Das hatte zwar nicht Napoleon gemacht, aber das passierte dann in dieser ganzen Wirrnis der Zeit. Und so war Friedrich der Große plötzlich nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung genügend mit dem Zucker, den man jetzt so bequem gewohnt war, dass er immer da kam, zu versorgen. Und deswegen hat er diesen Auftrag erteilt, von dem ich ja nun schon gesprochen habe. Wir brauchen Chemiker, die in der Lage sind, eben aus heimischen Früchten Zucker zu erzeugen. Jetzt verstehen Sie alle, wie dieser geschichtliche Zusammenhang war. Man musste aus der Not eine Tugend machen und dann war es eben die Runkelrübe, die zur Zuckerrübe wurde. Und der Rest der Geschichte ist jetzt hier bereits bekannt, das hatte ich bereits gesagt. Jetzt haben wir also hier haben wir jetzt ein Bild, wo man sehr schön das Zuckerrohr mal sehen kann. Hier auf diesem Bild, da sieht man auch, wie hoch das wächst, wie groß das ist. Oben links im Bild, wir haben dann im Gegensatz dazu die Zuckerrübe. Da kann man eben auch sehen, wie groß eine Zuckerrübe so im Schnitt in etwa ist bei uns und aus der man Zucker gewinnen kann. Und dann wollte ich auch gerne mal wissen, wie viele Zuckerrüben braucht man denn eigentlich, um 1 Kilogramm Zucker herzustellen? Also man braucht ungefähr 10 Kilogramm Zuckerrüben für 1 Kilogramm Zucker. Das ist eigentlich eine relativ effektive Angelegenheit. Man muss ungefähr 1 Quadratmeter Boden bepflanzen oder einen guten Quadratmeter. Das wären also ungefähr 9 Fliesen auf diesem Boden hier, 9 Fliesen im Quadrat. Und daraus kann man ca. 1 Kilogramm herstellen. Das ist eine ziemlich hohe Effektivität. Deswegen natürlich lässt sich auch der Preis erklären, weil man dort eben heute relativ viel herausholen kann. Und daraus entstehen dann eben diese verschiedenen Arten von Zucker, wie wir sie hier sehen können. Dort, da sehen wir das sehr schön deutlich. Und diese verschiedenen Zuckerarten entstehen eben heute hier im Prinzip alle aus unserer Zuckerrübe. Zunächst einmal entsteht natürlich der Rieselzucker, dieser hier, also die Raffinade, das was hier ist. Natürlich die Zuckerwürfel hatte ich schon angesprochen. Dann gibt es alle möglichen anderen Formen, wie zum Beispiel den Candiszucker und den braunen Zucker und alle solche Dinge. Und den Zuckerhut. Der Zuckerhut beinhaltet wieder eine kleine nette Geschichte, denn ursprünglich wurde der Zucker immer als Zuckerhut aus Mittelamerika gebracht. Die brachten lauter Zuckerhüte, waren relativ groß, Zuckerhüte rüber. Und dann war das die Aufgabe der Hausfrauen oder der Angestellten, diese Zuckerhüte dann eben mit dem Hämmerchen in kleine Bruchstücke zu zerhauen. Die waren hart und dabei war Verletzungsgefahr. Und eine Apothekers-Ehefrau verletzte sich auch sehr doll dann an den Händen beim Zerschlagen von dem Zucker, von diesen Zuckerhüten. Und dann hat sie ihren Mann aufgefordert, also hör mal, da musst du was dagegen unternehmen, so geht das nicht weiter. Das ist ja lebensgefährlich, was wir hier machen. Und daraufhin hat der Apotheker dann eben den Würfelzucker erfunden. So kam der Würfelzucker ins Spiel und dann hat daraufhin die Frau dann eben ihren Gästen den Würfelzucker angeboten, der eben damals was ganz Besonderes war. Das war eine Innovation, das war was ganz Großes. Wir sehen den Braunzucker hier, der muss noch gesondert besprochen werden, sofort gleich gerne. Der braune Zucker ist ja in dem Ruf, ein sehr gesunder Zucker zu sein. Tatsächlich allerdings wird der braune Zucker mit Hilfe von Melasse braun gefärbt. Jeder braune Zucker ist ein weißer Zucker. Ist weißer Zucker, der mit Melasse braun gefärbt ist. Es ist also an dem braunen Zucker nichts anderes, außer dass er gefärbt, mit Zuckercouleur nennt man das, ja, gefärbt worden ist. Und der Nährwert, ich habe das in irgendeiner Tabelle mal nachgelesen, liegt auch im Promillebereich. Also man kann das vergessen, was da an Nährwert dann wieder hineinkommt. Es ist wirklich in erster Linie nur Augenwischerei, sieht sehr schön aus und die Couleur hat auch einen gewissen Geschmack, also es schmeckt auch netter. Aber ansonsten nimmt man mit braunem Zucker, auch im Biohandel übrigens, nimmt man weißen Zucker zu sich. Das ist eine Frage.
Wie wird dieser Würfelzucker, Würfelhut gepresst? Ist da noch was drin, dass das zusammenhält?
Ja, das kann ich leider nicht wirklich richtig sagen, das Herstellungsverfahren. Das müsste ich, also müsste man dann nachschauen. Muss sicherlich ein Pressverfahren ist sicherlich da drin, wie das dann aber dann klebt. Grundsätzlich wissen wir, dass der Zucker sehr klebrig ist. Auf den Aspekt möchte ich sowieso noch zu sprechen kommen. Aber wie jetzt ganz konkret genau dieser Herstellungsprozess ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man in Amerika eben aus dem Zuckerrohr dann in diese Zuckerhüte eingefüllt hatte. Vielleicht war das durch ein Trocknungsverfahren. Also so stelle ich mir das vor. Genauer kann ich das nicht beantworten. Gerne. Und dann haben wir ja nun mittlerweile das Problem, und das war ja nun hier auch schon deutlich geworden, dass eben überall Zucker als Verkaufsförderer in die Lebensmittel reingemacht wird. Das wissen wir ja, das ist ja am Raunen im Saale, kann man das schon erkennen. Hier sind also überall, werden die Beispiele gezeigt, ich stelle mich mal ein bisschen woanders hin, damit ich nicht immer denselben Gesicht wegnehme. Dort kann man anhand der Würfel dann eben abmessen, wie viel Zucker in jedem Getränk oder in jedem Lebensmittel drin ist. Und sehr witzig oder gar nicht witzig ist natürlich dann auch hier Hip. Mit Früchtetee, mit 388 Gramm Zucker dann da drin. Davon hatte ich mal seitenweise, aber jetzt habe ich nur diese eine Folie mitgenommen. Reicht ja auch. Man wundert sich plötzlich nicht mehr, warum Nutella der Brotaufstrich Nummer 1 ist. Also Ferrero verdient sich ja dumm und dusselig mit Nutella. Das ist ja der Renner weltweit als Brotaufstrich. Und auch Coca-Cola, aber auch eben in Dingen, die man gar nicht als süß vermuten würde, wie zum Beispiel Ketchup, ist eine nicht unerhebliche Menge an Zucker drin enthalten. Und so geht das immer weiter. Also auch in Lebensmitteln wie zum Beispiel Frühstücks-Cornflakes und vielen anderen Sachen eben sehr, sehr große Mengen Zucker. Fruchtzwerge hat erst vor kurzem den Zucker rausgemacht, weil auch die Fruchtzwerge, die ja so fruchtig klingen und so gesund und so lustig und so nett sind, eben diesen einen sehr hohen Zuckeranteil hatten. Und wir wissen ja auch, dass diese gesüßten Tees ja leider einer ganzen Generation von Kindern auch die Milchzähne kaputt gemacht haben, weil eben abends zum Einschlafen eben noch Zucker zu sich genommen. Wir wissen also sehr gut um die Schäden des Zuckers Bescheid. Nichtsdestotrotz ist nach wie vor der süße Geschmack der beste Verkaufsförderer überhaupt. Und um das zu erläutern, muss ich an den Anfang des Vortrags nochmal zurückkehren. Ich hatte doch an einer Stelle gesagt, dass wir alle in unserem Leben über eine gewisse Zeit mit einer ziemlich intensiven Zuckerbombe in Kontakt gekommen sind. Das hatte ich nämlich vorhin gesagt beim Stillen. Also in der Zeit, als wir gestillt worden sind, haben wir ziemlich süße Milch bekommen mit der Laktose drin. Ja? Laktose schmeckt süß. Und das heißt, wir sind als Säugling alle erstmal sehr süß adaptiert worden. Damit es uns als Säugling Spaß macht, überhaupt diese Arbeit zu leisten, die Milch aus der Brust der Mutter herauszusaugen, braucht es einen Anreiz. Und dieser Anreiz ist eben süß. Das heißt also, die Schöpfung, guckt mal hier, hallo ihr zwei, hier, guckt mal, ich rede die ganze Zeit mit euch. Das heißt, dieser Anreiz ist eben dann, diesen Menschenkindern zu sagen, süß ist gut, das musst du dich anstrengen, dann tut dir das gut, das baut deinen Körper auf. Und dadurch, dass wir sozusagen dann später nach dem Abstillen aus dieser Süßspirale nicht rauskommen, weil wir immer wieder bedient werden, drücken wir immer weiter und immer weiter die Triggertaste und wollen immer wieder süß, süß, süß. Der beste Weg, aus der Zuckersüßsucht auszusteigen, ist, das ist relativ einfach, der beste Weg ist einfach nur, das Süße wegzulassen. Das ist der kürzeste Weg. Aber das ist eben nicht ganz so einfach, weil wenn man drin ist, dann überkommt es einem doch. Bevorzugt abends, wenn es keiner sieht, wenn es draußen dunkel ist. Ja? Dann sieht der liebe Gott es auch nicht. Tagsüber ist man artig und brav und stramm und abends lässt es dann eben nach. Aus diesem Grunde muss ich natürlich in diesem Vortrag eine Alternative bieten. Ich kann dann natürlich nicht alle nach Hause schicken, dann sind ja alle deprimiert am Schluss, weil erstens gibt es keinen Zucker mehr und zweitens habe ich die ganze Zeit nur mit der Peitsche gehauen und gesagt, schlecht und böse und sonst was. Aber bevor ich zu der wunderbaren Alternative komme und zu dem Ausweg aus dem Dilemma, muss ich natürlich noch eine zweite Geschichte zum Thema Zucker dazu sagen. Nämlich, das können wir jetzt mal wegnehmen hier, nämlich, dass sich ein neues Problem seit einer Weile eingeschlichen hat, zu dem ich auch gar keine Folie habe, deswegen lasse ich jetzt den Projektor einfach mal da so laufen. Dieses neue Problem, was wir jetzt seit einer ganzen Weile haben, lautet Fructose. Fructose ist ein tolles Wort. Fructose klingt unglaublich fruchtig. Und tatsächlich hat man ja die Fructose auch ebenfalls in Früchten entdeckt und daher hat sie ja auch ihren Namen. Die Fructose galt eine Zeit lang sogar als so gesund, dass man sie extra in Diabetikernahrung reingemacht hat. In Diabetikernahrung heißt, sie wirkt sich nicht auf den Insulinspiegel aus. Die Fructose hat nämlich einen ganz tollen Effekt, Man kann Süßes essen und der Insulinspiegel bleibt konstant, die Bauchspeicheldrüse wird nicht geärgert und man muss auch kein Insulin spritzen und ähnliches. Das war die goldene Lösung überhaupt des Zuckerproblems. Und deswegen hat man eben stark auf Fructose umgestellt. Mittlerweile gelingt es durch ein chemisches Verfahren in den USA, besser gesagt ein enzymatisches Verfahren, mit Hilfe von Amylase Fructose in großen Mengen herzustellen. Und innerhalb von nur 3 Jahren hat sich die Produktionsrate von Fructose vertausendfacht. Vertausendfacht. Fructose hat nämlich noch weitere Vorteile. Es ist spottbillig, es kostet gar nichts, im Gegensatz zu Zucker, was ich hier dargestellt habe, der ist dagegen richtig teuer. Erstens, zweitens, man kann es mit Tankwagen transportieren, kreuz und quer durchs Land. Und es hat den tollen Namen, Fructose. Und deswegen finden wir heute, wenn wir auf das Kleingedruckte gucken, immer mehr die Fructose im Vordergrund. Blöderweise hat die Fructose aber auch Nachteile. Und die Nachteile haben sich erst nach und nach offenbart, weswegen 2010 in Deutschland verboten worden ist, die Fructose noch als Diabetikerzucker zu verwenden. Während also früher jeder Diabetikerkuchen etc. Fructose enthalten hatte und der Diabetiker mit sehr gutem Gewissen zugelangt hat und viele andere Menschen auch, weil sie dachten, damit tun sich was sehr Gutes an, hatte man später festgestellt, dass die Fructose sehr scharfe Nebenwirkungen hat, die wir heute erleben. Die größte Nebenwirkung der Fructose, nicht die größte, aber eine wichtige ist, die Fructose erzeugt keine Sättigungsbremse. Wenn man fructosehaltige Dinge zu sich nimmt, schmeckt man süß und bekommt nie und nie und nie einen Befehl vom Körper, jetzt reicht das. Das ist natürlich besonders dann dramatisch, wenn Getränke mit Fructose gesüßt worden sind, weil dann die Trinkerei nicht aufhört. Stell dir mal vor, man ist auf der Autobahn, wie ich jetzt heute hier, komme mit dem Auto hierher, habe neben mir so eine Flasche mit Fructose gesüßt und toll, schmeckt super, tut auch gut und so und trinkt das, am Schluss ist die riesengroße Flasche leer. Dann habe ich eine riesige Menge an Fructose zu mir genommen, die sogar sich schädlich auswirkt im Körper. Wie man mittlerweile festgestellt hat, hat nämlich Fructose exakt die gleichen Nebenwirkungen wie Alkohol. Alkohol, das wissen wir, macht Leberzirrhose. Fettleber erst und anschließend die Leberzirrhose. Das kann ich ja hier sogar auch zeigen. Da hätten wir das dann. Ach, zunächst mal hier die Fructose selber. Da kann man sie auch sehen. Da sieht man die Fructose hier, da ist sie dargestellt, diese grünen Würfelchen. Und die Fructose geht dann ins Blut über, also erst im Darm und dann erst hier links ist noch im Darm. Und dann geht sie ins Blut über und dort werden erstaunliche Substanzen erzeugt. Da werden zum Beispiel Fettsäuren erzeugt. Da, also oben sind sie, also Fette. Deswegen ist Fructose Cholesterinspiegel anhebend. Der Cholesterinspiegel steigt mit Hilfe von Fructose. Dann wird Methan erzeugt. Methan ist ein Gas. Dann wird Wasserstoff erzeugt. Es wird Kohlendioxid erzeugt. Das atmen wir dann aus. Und alles zusammen sorgt dafür, dass der Körper in der Muskulatur und in der Leber insbesondere immer mehr Fette einlagert. Es werden kurzkettige Fettsäuren, da oben sind sie abgebildet, werden gebildet. Die bilden sich dann eben bei der Verstoffwechselung von der Fructose im Darm, mit der Folge, dass Menschen immer mehr zunehmen. Die größte Wahrscheinlichkeit dafür, dass heute weltweit eine so enorme Zunahme an Bauchumfängen zu beobachten ist, was ja bei Männern und bei Frauen, auch bei Männern, sehr, sehr deutlich ist. Man fragt sich doch, woher kommen diese unglaublich vielen Bäuche plötzlich in eigentlich einer evolutionär relativ kurzen Zeit, in extrem auffälliger Form. Und wahrscheinlich kommt das durch die Fructose, weil die Fructose eben durch die Verstoffwechselung, die rechts zu sehen ist und die natürlich in Wirklichkeit noch viel komplizierter ist, eben alle möglichen Erscheinungsbilder macht, die einmal dem Alkoholismus entsprechen und zum Zweiten eben auch der Verfettung des Blutes und des Gewebes entspricht. Es entsteht tatsächlich Fettleber, ich zeige sie, die Fettleber und die, na, wo ist sie denn, die Fettleber? Nein, das ist die Leberzirrhose. Wo haben wir sie? Da ist sie. Es entsteht zum einen dabei die Fettleber, da haben wir sie. Das heißt, in der Leber finden sich immer mehr Fettablagerungen drin. Das wäre jetzt hier in die Leber reingeguckt und hier sieht man, wie die Fettablagerungen immer größer werden, immer mehr Raum einnehmen. Und dann in der nächsten Stufe, und das ist dann auch das Endstadium und führt dann auch irgendwann zum Tod, eben die Leberzirrhose. Wobei eben der Zusammenhang zur Fructose heute noch verhältnismäßig wenig gesehen wird. In Tierexperimenten hat man das längst festgestellt, da weiß man das. Und insbesondere hat die Fructose noch einen ganz merkwürdigen Effekt, nämlich die Fructose, ich hatte es ja gesagt, es gibt keine Essbremse, führt dazu, dass man eben immer mehr und immer mehr Nahrung zu sich nimmt, die fructosehaltig ist. Das hat man zunächst in Holland und dann später in Israel Experimente gemacht und mittlerweile wird das weltweit gemacht. Wenn man Schweine dazu bringen will, dass sie möglichst schnell an Gewicht zu nehmen, dann gibt man ihnen mittlerweile Fructose. Und mit Hilfe der Fructose hören sie gar nicht mehr auf und machen immer weiter. Nur die erleben natürlich die Leberzirrhose nicht, weil sie ja vorher rechtzeitig von uns aufgegessen werden. Es kommt nicht zu dem Krankheitsbild, es kommt nur zu der extremen... Ja, aber dann ist ja wieder Fleisch. Dann ist ja wieder Fleisch. Aber grundsätzlich ist natürlich der Gedanke richtig. Ne? Nein, das Fleisch ist nicht fructosehaltig. Es ist ja dann verstoffwechselt worden von dem Tier. Und die Fructose haben wir in dem Fleisch nicht mehr. Aber ich wollte damit nur sagen, dass die Tiere ja diese Krankheitsbilder nicht bis zum Abschluss kriegen, so wie wir, wenn sie das zu sich nehmen. Nein, es geht um was anderes. Die Diabetiker haben doch die fructosehaltigen Lebensmittel deswegen empfohlen bekommen, damit sie nicht an Gewicht zunehmen. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Krankheitsbild, weiß, dass beim Diabetes doch die Gewichtszunahme eines der großen Probleme ist. Und umgekehrt macht die Fructose aber eine Gewichtszunahme. Das heißt, der Teufel wurde mit dem Beelzebub ausgetrieben. Und deswegen ist die Fructose verboten worden als Diabetiker-Ergänzungsmittel. Die Menge an Fructose, die eigentlich vorkommt in den Lebensmitteln an und für sich, die ist inzwischen immer höher und immer höher. Und deswegen lohnt es sich interessanterweise, wie ich hier betonen möchte, mehr darauf zu achten, der Fructose aus dem Weg zu gehen, als dem weißen Zucker aus dem Weg zu gehen. Ich möchte hier an keiner Stelle dem weißen Zucker seine Absolution geben, so nach dem Motto, wie ist das Beste, was es gibt, das wäre Schwachsinn. Ja? Aber ich möchte sagen, der weiße Zucker hat nicht so gravierende Schäden wie die Fructose. Klammer auf, da will ich nur ein paar Nebensätze dazu verlieren, wie auch die Zuckerersatzstoffe, also hier Aspartam und so weiter. Aber das will ich nicht zu tief erläutern, weil mir die anderen Themen wichtiger sind. Ja. Genau, bravo, vielen Dank für die Überleitung. Wie ist es denn eigentlich, wenn man Obst isst? Hier muss man doch einfach mal unterstellen, der liebe Gott muss sich doch was dabei gedacht haben, dass wir im Obst, zum Beispiel im Apfel, Fructose vorfinden. Und diese Fructose führt nun also zur Gewichtszunahme. Jetzt müssen wir mal historisch evolutionär reingehen. Normalerweise haben wir als Menschen ja immer nur eine relativ kurze Phase, in der wir das Obst vollreif erleben. Dann haben wir, ich bleibe jetzt mal beim Apfel allein, wir können auch die Birne nehmen, haben wir den Apfel oder die Birne am Baum. Und eigentlich geht es jetzt darum, dass wir uns als Menschen in dieser Zeit, wo die Früchte reif sind, möglichst schnell, möglichst viel Futter anfressen. Ganz im Ernst, wirklich wahr. Möglichst viel anfressen, möglichst viel zulegen, damit wir die dann irgendwann folgende knappe Zeit gut überstehen und Reserven haben. Und es ist noch gar nicht lange her, da war Dickleibigkeit ein Wohlstandszeichen. Es war das Zeichen, ich kann es mir leisten, ich habe Reserven. Und tatsächlich waren ja in Zeiten des Mangels, wie zum Beispiel Hungersnot nach dem Krieg und Ähnliches, waren die Menschen mit den körperlichen Eigenreserven, hatten bessere Karten als die, die schon schlank und hager waren. Das heißt also, unser Schlankheitswahn, den wir zurzeit haben, den wir mehr oder weniger, die einen leben ihn einfach hurtig aus und die anderen quälen sich ständig, damit sie dorthin kommen, ist eigentlich vollkommen verkehrt gedacht. Eigentlich ist es richtig, körperliche Reserven anzulegen, ein Sparbuch anzulegen, um eben über die Runden zu kommen. Die Fructosemenge, die man, wenn man das ganze Jahr über Obst zu sich kriegt, liegt bei maximal 20 Gramm am Tag. So viel kann der Körper verkraften. 20 Gramm pro Tag sind 4 Äpfel. Wenn man also 4 Äpfel isst, hat man aus der Natur die maximale Menge an Fructose aufgenommen. Adäquat Apfelsaft wäre vielleicht ein Glas oder noch viel weniger als ein Glas. Ja? Wenn wir mehr davon zu uns nehmen, geht es auf die Hüfte. Und das ist die Reserve, die wir nachher dann gebrauchen können, wenn dann wieder hagere Zeiten sind. Also eigentlich wieder von der Natur schlau gedacht. Was wir heute aber nicht mehr erleben, das wissen wir erleben keine Mangelzeiten mehr. Und weil wir keine Mangelzeiten mehr erleben, kommt es nicht mehr dazu, dass wir die Reserven eben dann entsprechend auch aufbrauchen können. Und das ist der Grund, warum wir uns heute vor Fructose in Acht nehmen müssen. Und zwar nicht nur vor der Fructose, die zugesetzt ist, sondern auch vor der Fructose, die wir in den gesunden, natürlichen Früchten haben. Jetzt bitte möge niemand mit der Briefwaage anfangen, das Obst abzuwägen. Das wäre ja völlig schwachsinnig, das wäre verkehrt. Aber einfach phasenweise, ich sage immer einfach, man esse das Obst der Saison und dann ist man auf der sicheren Seite. Das Obst der Saison ist schön reif und es kommt möglichst aus der Nähe oder sonst irgendwas, aber nicht das ganze Jahr. hier bei uns hier Hamburger Land oder so, wächst das Obst, sind die Äpfel so von späten August bis in den frühen Winter reif. Und das ist die Zeit, wo man Äpfel essen sollte und nicht das ganze Jahr. Aber das wissen alle, die hier im Raum sind, und das muss ich nicht so ausführlich sagen. Wenn aber, wie gesagt, die Fructose jetzt noch aus der Produktion dazukommt, und das ist ein industrieller Prozess. Heute wird die Fructose nicht mehr aus Früchten gewonnen, wie der Name das suggeriert, sondern das ist ein chemischer, industrieller Prozess. Die wird also synthetisch hergestellt heute, die Fructose.
Wie ist es mit Trockenobst?
Trockenobst ist in der Analogie genau das Gleiche. Exakt genau das Gleiche, nur dass das Trockenobst eben das Wasser entzogen ist. Und gedanklich muss man jetzt sozusagen, wenn ich jetzt getrockneten Apfel esse, ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn er eben mit Wasser gefüllt wäre, wäre im umgesetzten Fall also 4 Äpfel Trockenobst gleich 4 Äpfel nicht getrocknet. Jetzt auf die Glucose, auf die Fructose bezogen jetzt. Ne? So, und jetzt ist es so, dass eben diese, ja, eine Frage? Gehört alles mit in dieselbe Abteilung. Genau, alles in Maßen gegessen, wunderbar. Es hängt natürlich vielfach auch davon ab, wie viel man noch sonst zu sich nimmt an Fructose aus anderen Nahrungsmitteln. Ich weiß nicht, wie viele, ja?
Ganz kurz vielleicht, hängt das nicht auch damit zusammen, wie weit ich mich bewege? Ich kann ruhig 6 Äpfel essen, wenn ich viel Fahrrad fahre.
Ja, also man kann sicherlich einen Teil dieser Kalorienzunahme verstoffwechseln, auch weil ja ein Teil davon in die Muskulatur geht. Und unser insgesamt, also hier sind ja 2 Faktoren, die zusammenkommen, dass wir einerseits ein immer stärkeres Überangebot an Nahrung mit gleichzeitig immer weniger Bewegung haben. Und heutzutage müssen wir uns ja anstrengen, dass wir genügend Bewegung kriegen. Zum Beispiel extra Fahrrad fahren, um sich zu bewegen. Während man ja in früheren Zeiten froh war, wenn man sich endlich mal aufs Kanapee legen konnte, weil man sich den ganzen Tag bei der Arbeit bewegen musste, gibt man heute Geld dafür aus, dass man noch ins Fitnessstudio gehen darf, damit man sich endlich mal bewegen kann. Das also hier, das grundsätzlich ist natürlich richtig, Bewegung hilft immer, diese Sachen zu verbrennen. Wo jetzt die Anzahl der Äpfel liegt, weiß ich natürlich nicht. Das sind ja Durchschnittszahlen dann jedes Mal, das ist ja ganz klar. Es gab eben etwas Weiteres, weil eben sowohl der Zucker in Verruf geraten ist und immer mehr Leute auf das Kleingedruckte gucken, weil auch die Fructose in Verruf geraten ist, gab es eben noch eine parallele andere Entwicklung, nämlich die der Süßstoffe, die ich vorhin schon kurz angedeutet hatte. Und ein Süßstoff, der also ganz große Karriere gemacht hat, ist Aspartam. Aspartam hatte ich vorhin schon einmal kurz erwähnt. Aspartam wird ebenfalls in riesigen, gigantischen Mengen weltweit produziert. Und Aspartam ist chemisch gesehen beinahe identisch wie Glutamat. Wenn ich also Glutamat, Geschmacksverstärker, China-Restaurant-Syndrom, Kopfschmerzen, Migräne und so weiter sage, dann können wir Aspartam und Glutamat quasi gleichsetzen. Also Glutamat macht Kopfschmerzen, Migräne, China-Restaurant-Syndrom. Aspartam macht Kopfschmerzen und so weiter. Und es steht in Verdacht, Krebs zu erregen. In Verdacht heißt, mal ist bewiesen das und dann ist wieder bewiesen das nicht. Meistens ist es Blasenkrebs, der damit erzeugt wurde bei Tieren und dann war wieder ein Gegengutachten. Man war sich nicht sicher. Aber Aspartam wurde und wird in riesigen Mengen den Nahrungsmitteln beigesetzt, das heißt dann frei von Kalorien. Das war die ganze Light-Welle. Light jetzt nicht mit L-E-I-D geschrieben, sondern englisch geschrieben L-I-G-H-T. Diese ganze riesige Leitwelle, 0 Kalorien, was wir ja immer noch heute lesen können in der Werbung überall. Das ist immer alles, nicht alles, aber vieles davon mit Aspartam gemacht worden. Ebenfalls ein synthetischer Stoff mit einer sehr starken Süßkraft und vermeintlich eben keinerlei Sünde. Jetzt ist aber Aspartam immer wieder in Verruf gekommen. Ich verlasse Aspartam also gleich wieder. Ist immer wieder in Verruf gekommen und immer wieder hat es dann wieder Imagekampagne gegeben, damit Aspartam wieder einen guten Ruf kriegt. Und das ging immer so hin und her und hin und her. Bis vor relativ kurzer Zeit ein britischer Supermarkt, nämlich der größte britische Supermarkt, ist ein Abkömmling von der Walmart-Kette aus USA. Die Walmart-Kette eigentlich in Großbritannien. Unter großen Werbegetöse sämtliche aspartamhaltigen Lebensmittel verbannt hat. Und es werden immerhin in der westlichen Welt 9000 Lebensmittel mit Aspartam versetzt. Also nicht mal nur 1 oder 2 oder 3, nicht nur Cola und andere Softdrinks, sondern 9000. Und die hat diese Großhandelskette mit Werbekampagnen etc. aus dem Regalen genommen. Damit verschwand unter anderem auch Cola Light. Und mit dem Verschwinden dieser Dinge war natürlich sozusagen breitgetreten worden in der Wahrnehmung der Engländer, um Gottes Willen, was ist denn da so schrecklich dran am Aspartam? Auch Aspartam macht dick, wie sich in Tierversuchen eindeutig herausgestellt hat. Auch Aspartam wird als Zuckerzusatz verwendet für Tiere. Und die Engländer haben sich nicht so sehr dafür interessiert, dass das Krebs machen kann oder sonst was, aber dass es dick machen kann. Das hat die Engländer interessiert. Da haben sie gesagt, nee, das muss aufhören. Dick sein will ich nicht. Ich strenge mich doch ständig an, nicht dick zu werden. Deswegen nehme ich doch die Leitgetränke. Und so ist in diesem britischen Bewusstsein, dass das also untauglich ist. So, jetzt trifft es sich aber günstig, dass die, Patente auf die Herstellung von Aspartam sowieso gerade auslaufen, sodass das wirtschaftliche Interesse an der Aspartam-Herstellung langsam alarmt. Und bevor ich jetzt weitermache, ich arbeite mich ja sozusagen auf einen bestimmten Punkt zu, muss ich jetzt erstmal ein kleines Experiment machen. Und zwar, hier haben wir, ich muss mal kurz zum Zucker zurückkommen. Und zwar, das brauche ich jetzt für das Experiment, was ich vorhabe zu machen. Und zwar habe ich hier ich komme also gleich auf Aspartam wieder zurück, ja? Ich behalte es im Hinterkopf. Nur das brauche ich vorher. Ich habe also hier einen Messbecher, da passt ein Liter Wasser rein. Jeder kennt das, ja? Ist ja logisch, ne? Und jetzt habe ich da ein Liter Wasser reingemacht und stelle die Frage, wie viel Zucker, jetzt normalen weißen Zucker, kann ich in einen Liter Wasser reintun, damit es noch eine Lösung braucht? Also um das klarzumachen, natürlich kann ich das nicht hier reinkippen, weil der Messbecher läuft natürlich über. Ja? Also wir müssen das bitte in der Analogie vorstellen. Und ich frage jetzt mal rein ins Publikum, wie viel Zucker kann ein Liter Wasser aufnehmen? Ich konnte es selbst nicht glauben und ich habe es ausprobiert. Ein Kilogramm. Ein zweites Kilogramm. Ein drittes Kilogramm. Und ein viertes Kilogramm. Man kann tatsächlich, ich konnte es nicht glauben und ich habe es ausprobiert, man kann die vierfache Menge Zucker in Wasser lösen und es ist immer noch flüssig. Das ist gigantisch. Und natürlich, ich meine, ich trage jetzt hier ein irres Gewicht in der linken Hand, 4 Kilo. Was mir natürlich fehlt, ist 1 Liter Wasser. Das heißt, ich habe aus einem Liter Wasser, also einem Kilogramm jetzt fiktiv gerade 5 Kilogramm gemacht. Aber das Merkwürdige ist, es hat nicht das fünffache Volumen, sondern nur ein Drittel des Volumens, was eigentlich dabei rauskommen soll. Das heißt, ich war baff erstaunt, als ich das dann also nachexperimentiert habe, dass sich der Messbecher, den ich dann dafür verwendet habe, das war nämlich dieser, ich habe nur eine Teilmenge gemacht, genommen dafür, dass der Messbecher sich gar nicht adäquat gefüllt hat. Das heißt, die Zuckermoleküle haben sich zwischen die Wassermoleküle dazwischen gemogelt. Das Ganze ist irrwitzig schwer geworden. Das war das Stichwort, was ich brauchte, deswegen konnte ich eben nicht weitermachen. Das Ganze ist irrwitzig schwer geworden, aber es blieb flüssig. Zucker ist nämlich viel schwerer als Wasser, hat ein hohes spezifisches Gewicht. Das kann man auch sehr schön nachweisen. Zucker ist schwer und macht auch schwer. Das kann man schön nachweisen hier, indem man einfach mal, ich hoffe, das kann man so sehen, ich habe einen Zuckerwürfel, lass den mal reinfallen. Und der fällt runter, hat man gesehen, ja? War schnell unten, ja? Also habe ich mir Coca-Cola gekauft. Das war wahrscheinlich die zweite oder dritte Büchse Coca-Cola in meinem Leben, die ich gekauft habe. Aber es tut mir nicht für die Wissenschaft. Da ist Zucker drin, das ist normale, zuckerhaltige Coca-Cola. Und jetzt genau aufgepasst. Blub, ist sie unten, ja? Da. Sinkt schwer nach unten. Also wollte ich es wissen und habe Cola Light gekauft mit Aspartam. Jetzt habe ich das Aspartam wieder reingeholt, ja? Mit Aspartam und wollte wissen, was passiert denn, wenn ich Cola Light nehme. Cola Light schwimmt. Cola Light ist leichter als die andere Cola. Die andere Cola ist richtig schwer untergegangen. Ja? Ist leichter. Das heißt, alleine mit diesem Schwimmversuch kann man zeigen, was der Zucker in unserem Körper macht. Er macht den Körper natürlich schwer. Wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, hier ist alles nass jetzt, ne? Wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, muss ja der Körper dasselbe machen wie das, was ich hier im Messbecher gemacht habe. Er muss das ja in Lösung halten. Wir wollen ja kein Zuckersack sein, sondern es muss ja fließen können irgendwie. Nun haben unsere Nieren aber ein Problem und können nicht eine beliebige Menge an Zucker ausscheiden. Die kommen irgendwann an ihre Grenzen. Und aus diesem Grunde muss der Körper den Zucker in Lösung halten. Und das macht er, indem er sich eben Wasser herbeiholt. Und dieses Wasser und dieser Zucker und diese ganze Mischung zirkuliert jetzt durch den Körper. Und was wir erleben, ist dann die Gewichtszunahme. Natürlich auch noch die Umwandlung in Fett und so weiter. Das ist jetzt alles etwas vereinfachter dargestellt. So, und jetzt kommt eben ein drittes Element ins Spiel. Es kommt sozusagen das Trara-Trara, wenn man so will. Ja? Nämlich Stevia. Stevia oder Stevia kann jeder aus... Stevia raubana. Also diese Pflanze, die ich hier auch mitgebracht habe, diese Pflanze hier kommt aus Paraguay. Also diese Pflänzchen kommen nicht aus Paraguay, die kommen aus der Blumenhandlung. Aber grundsätzlich kommt diese Pflanze vom Ursprung her aus Paraguay und wird eben zur Süßung verwendet. Und mit Stevia kann man eben hervorragend süßen. Nun gab es allerdings das Problem, dass Stevia in Europa keine Zulassung besessen hatte. Und weil es keine Zulassung gab, konnte man entweder gar nicht kaufen oder nur als Badezusatz. Es war nicht so, dass Stevia verboten war, aber es hatte keine Zulassung. Und jede Firma, die Zulassung gerne beantragt hätte, weil viele Firmen waren in den Startlöchern und wollten das gerne tun, jede Firma, die das machen wollte, war sich über zwei Risiken im Klaren. Nämlich erstens, das kostet ein Schweinegeld. Und zweitens, es birgt das Risiko, dass Stevia verboten wird. Und deswegen hat sich jahrelang keine Firma dran getraut, obwohl alle schon da drauf geguckt hatten, bis dann eben eine Firma es doch gewagt hat, weil sie eben in England aus den Regalen genommen worden ist. Und diese Firma heißt Coca-Cola, die ja auch mit von dem Verbot betroffen war. Das hat nämlich Coca-Cola besonders hart getroffen, weil Coca-Cola ja nur mit einem riesigen Aufwand weltweit auf Light-Produkte umgestellt hatte. Und das, was im englischsprachigen Raum in England passiert, hat sich im englischsprachigen Raum viel stärker verbreitet als bei uns. Wir haben doch fast nichts davon gehört. Und deswegen brauchte Coca-Cola händeringend eine Alternative. Zucker war out, Aspartam war jetzt auch out, wir brauchen was Neues. Und so erinnerte man sich eben an diese uralte Urwaldpflanze, an Stevia. Und Coca-Cola hat die Zulassung beantragt, hat sie bekommen im Dezember 2012, glaube ich, war 12, meine ich, war das gewesen. Datum ist jetzt nicht ganz sicher. Und seitdem ist Stevia in Europa erlaubt und darf verwendet werden. Man nennt das bei den Firmen heute Greenwashing. Das ist wichtig, das Wort. Das Wort ist wichtig, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Greenwashing heißt, die Firmen wollen ihr Firmenimage grün waschen. Das erleben wir heute überall. Aldi verkauft immer mehr Bio-Lebensmittel. Reichelt oder Edeka oder wie sie alle heißen, ich weiß jetzt nicht, wie sie in Hamburg heißen, haben alle immer mehr eine Abteilung, wo sie das gesundheitsbewusste Publikum zu sich holen wollen. Heutzutage ist vegetarisch und vegan in, man will das Publikum zu sich holen, das nennt man Greenwashing. Und Coca-Cola betreibt jetzt ebenfalls Greenwashing. Und seit allerkürzester Zeit gibt es in England aus diesem Grunde nämlich Coca-Cola live in einer grünen Dose mit Stevia. Mit einer grünen Dose mit Stevia. Das gibt es in Deutschland überhaupt noch nicht zu kaufen. Da darf man ruhig mal fragen, aber ich werde es natürlich nicht verraten. Die Lösung lautet natürlich Internet, ist ja klar. Da darf man natürlich ruhig mal fragen, wie hat der Kerl das eigentlich geschafft, sich Coca-Cola live zu besorgen, was es noch gar nicht gibt. Also das ist aus England gekommen, habe ich mir schicken lassen mit der Post und es hat auch funktioniert. Und es schmeckt sogar, also aus Dankbarkeit gegenüber der Firma Coca-Cola habe ich beschlossen, bringe ich das jetzt einfach mal an, eine Sekunde kommt gleich, ja, bringe ich das hier einfach mal so an, weil sie sozusagen sich für die Stevia-Zulassung eingesetzt haben, habe ich beschlossen, nenne ich die einfach mal, gibt es also Coca-Cola live. Nun könnte man natürlich meinen, da wäre jetzt gar kein Zucker mehr drin, das wäre natürlich schön gewesen, aber nein, da ist auch wieder Zucker mit drin, normaler Zucker, aber wenigstens eben kein Aspartam. Du zeigst irgendwo hin? Genau, jetzt war aber erstmal eine Frage. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause und danach geht es dann weiter.
Was ist denn
Coca-Cola Zero? Coca-Cola Zero ist Coca-Cola Light im Prinzip. Was sie jetzt genau in dem, Light. Light ist im Prinzip das, was sie mit Zero bewerben. Aber auch bei Zero sagen sie, sind 0 Kalorien drin. Und 0 Kalorien heißt, dass kein, ich weiß nicht, was in Zero sonst noch drin ist. Hätte ich mir besorgen müssen. Ja, kann ich nicht beantworten. Und jetzt war hier eine Frage, die Werbepause ist zu Ende jetzt, ja? Es geht weiter im Film. Was passiert denn jetzt, wenn ich Cola live ins Wasser tue? Das wollte ich auch wissen. Das war das Erste, was ich, als ich das bekommen habe, habe ich sofort aufgemacht und habe es erstmal ins Wasser geschmissen. Soll ich wirklich? Wollen es alle wissen, ja? Ja, es schwimmt auch. Komisch, ne? Obwohl Zucker drin ist, genau, ja. Es schwimmt. Es schwimmt, ja.
Ist
Ja, ist eine Mischung. Es ist Zucker drin und es ist Stevia drin und die Büchse ist eben hübsch rot. Und ich habe natürlich auch eine aufgemacht und habe es mal gekostet und es schmeckt sogar. Es schmeckt sogar. Es schmeckt wie Coca-Cola und man hat das Gefühl dabei, was Gesundes zu trinken. Also es wird sich irgendwann eines Tages herausstellen, dass es doch nicht, ich stelle es dann später, oder ich stelle die Sachen hier hin, ich habe ja noch ganz viel zum Zeigen. Wie spät ist es überhaupt? Wie viel? Von 8. Muss ich zum Ende kommen. Dextrose ist Fructose. Dextrose ist der alte Name für Fructose. Ja.
Ist der ganz toll geworden mit
Ist einfach nur ein anderer Name. Ist einfach nur ein anderer Name. Aber ansonsten gibt es, und es gibt ungefähr, ich glaube, 180 Zuckerbezeichnungen. Das ist natürlich extrem verwirrend heute für uns, weil wir wollen ja alle nicht, dass das Wort Zucker da steht. Und der Zucker ist dann als Malzzucker und als Sirup, Hü und Hot und so weiter und so weiter. Ich möchte also jetzt deswegen zum Thema Stevia übergehen. Da habe ich nämlich extra einiges besorgt. Stevia ist also eine, diese Pflanze hier dort, die kann man da also sehen. Stevia kommt also ursprünglich aus Paraguay. Und in Paraguay wuchs das Stevia also ganz unscheinbar, bis ein Schweizer eben nach Paraguay kam und mitgekriegt hatte, dass die Indios dort eben ihren Mate-Tee mit irgendwelchen grünen Blättern eben süßen. Und das, die Indios waren gar nicht sehr interessiert daran, die haben das nur ganz selten und ganz wenig gemacht, aber der Schweizer fand das hochinteressant und hatte sich die Pflanze zeigen lassen und auch mitgenommen, hat sie auch nach Europa gebracht. Und das war dann eben, das nannte man dann auch Süßkraut, das war dann aber auch Stevia, das ist der Name von dort gewesen. Und das haben dann insbesondere die Japaner mitgekriegt. Und die Japaner sind dann im großen Stil nach Paraguay gefahren, haben so viele Pflanzen ausgebuddelt, wie sie nur konnten, haben die erst nach Japan mitgenommen und haben sie später aber in China kultivieren lassen. Und daraus folgert, so idiotisch wie das klingt, obwohl heute Japan und China nicht grün sind miteinander, dass heute 95% der Stevia-Pflanzen oder 95% der Stevia-Produktion kommt heute aus China. Wie sollte es auch anders sein? Alles kommt heutzutage aus China, also aus Stevia. Stevia kann man also kaufen, das ist in unterschiedlichsten Formen. Das ist ein weißes Pulver, ich muss mich mal dann wieder hier hinstellen, dass man, das ist hier 100% Stevia. Ich zeige das jetzt mal so im Projektorstrahl, mal sehen, ob das so gelingt. Das ist also ein weißes Pulver, ja, kommt kaum raus, also konnte man nicht sehen jetzt. Ne? Einfach ein schneeweißes Pulver mit einem winzigen Löffelchen und wenn man 100%iges Stevia, also nur eine, nicht mal die Menge von diesem Löffel, sondern einen Bruchteil, die kleinste Menge, die man nur nehmen kann. Wenn man das in den Mund nimmt, hat es eine wahnsinnige Süßkraft. Also in der Literatur stehen verschiedene Zahlen. Da steht 250 bis 400 Mal so süß wie Zucker. Wie Zucker, dieser Zucker hier. Ja? Also eine schier unglaubliche Süßkraft. Ich habe das natürlich ausprobiert. Es ist einerseits sehr angenehm, aber so übersüß, dass ich nicht einen zweiten Löffel nehmen wollte. Nicht ein zweites Bitzelchen davon nehmen wollte. Man kann sich also mit diesem Stevia, was 100%ig ist, das habe ich also aus dem Bioladen gekauft, von Biolüske, kann man also natürlich süßen, aber man muss höllisch aufpassen mit der Dosierung, sonst ist das Ganze eine einzige Süßkatastrophe und keiner will es mehr essen oder trinken, was man damit gemacht hat. Aus diesem Grunde, weil eben sozusagen praktisch kein Mensch mehr damit klarkommt, gibt es inzwischen ganz, ganz viele Produkte, da habe ich sogar eine Folie dazu gemacht, hier, die zeige ich dann gleich, gibt es ganz viele Produkte, in denen Stevia verarbeitet worden ist, zusammen mit einem weißen, vollkommen neutralen, geschmacklosen Pulver. Erythrol heißt das. Und das ist so stark verdünnt mit Stevia, dass man jetzt von diesem Pulver einfach ganz normal nehmen kann, so wie man es vom Zucker gewohnt ist. Also einfach nur weißes Pulver, ja, und man verwendet es 1:1 wie weißen Zucker. Warum? Weil da sind nur ungefähr 0,5 oder 1% Stevia überhaupt drin enthalten. Mehr nicht. Manchmal auch ein bisschen mehr, das ist unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Aber man kann sozusagen bei der alten Verwendungsgewohnheit bleiben, also 2 Teelöffel von diesem Pulver hier in meinen Kaffee zum Beispiel. Habe ich die gleiche Süßkraft, wie wenn ich vorher Zucker genommen hätte. Aber dass es eben Stevia ist, Stevia hat ebenfalls keinerlei Auswirkungen auf den Insulinspiegel, ist absolut neutral. Es gibt bis heute keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hätte oder sonst irgendwas. Stevia gilt bis heute als sozusagen als die große Universallösung überhaupt. Und die Zuckerindustrie nimmt gerade ganz schwer Anlauf in die ganze Stevia-Richtung, natürlich überwiegend in Form von solchen Pulvern. Ich habe hier mal so einen kleinen Querschnitt auf dieser Folie zusammengestellt. Hier kann man das mal sehen, wie die Produkte so aussehen könnten. Und es gibt sie mittlerweile zuhauf. Selbst die Firmen Nordzucker und Südzucker sind auf den Zug aufgesprungen und produzieren mittlerweile Stevia-Produkte.
Ich möchte wissen, warum das Pulver weiß ist. Ich habe mir vor Jahren in der Schweiz mal ein bisschen Stevia-Pulver gekauft, genau. Das ist grün.
Ja.
Das ist wahrscheinlich nur das Blatt.
Naja, das wird natürlich unter anderem gereinigt und es soll natürlich unseren Gewohnheiten entsprechend, soll es natürlich die gleiche Wirkung haben. Und wenn wir grünes Pulver kriegen, dann hat es erstmal so einen Effekt von wie, na huch, was soll das denn? Grüne Männchen will ich aber gar nicht haben. Also es wird unter anderem weiß gemacht, das Chlorophyll ist raus. Man muss überhaupt wissen, dass das Stevia, bis das in Pulverform ist, macht das leider auch einen ziemlich brutalen Verarbeitungsprozess durch. Und die Folge davon ist, dass Stevia metallisch schmecken kann. Das habe ich also auch ausprobiert. Man hat das Gefühl, wie wenn man das von einem Silberlöffel gegessen hätte manchmal. Und das muss dann wiederum mit den entsprechenden Verfahren, da gibt es auch wieder chemische Verfahren, um diesen metallischen Geschmack wegzukriegen. Also dieses Pulver, was hier drin ist, hat nicht weniger durchgemacht, wie jetzt der Zucker, was ich vorhin erzählt habe, aus der Raffinerie.
Ist das noch grünes Pulver?
Ich habe keins mehr. Ich habe keins gefunden. Also ich kenne das mit der Schweiz. Ich habe mir das nämlich auch damals geholt. Von daher, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Jetzt war hier eine Meldung.
Ich habe versucht, Stevia in diesen Dosen da, zum Beispiel da oben in der Mitte, zu kaufen, aber da sind ja so viele Zusatzstoffe, dass ich mich frage, ob das zusammen
ist. Ja. Das ist eine Frage, die heute keiner beantworten kann und ich als allerletzter. Man weiß es eben einfach nicht. Das wird sich im Laufe der Zeit erst noch herausstellen müssen. Da brauchen wir jetzt vielleicht nochmal 10 Jährchen Anlaufzeit und dann wird sich herausstellen, ja, wunderbar oder nein, das war nicht so gut. Also es ist so, in den meisten von diesen Pulverchen, die man jetzt da sehen kann, ist nur ein einziger Zusatzstoff drin. Und dieser eine einzige Zusatzstoff ist dieses Erythrol. Das ist sozusagen dieses Füllmaterial, dem ich habe also intensiv gegoogelt und geguckt, bis heute überhaupt gar keine negativen Wirkungen beigesprochen werden, außer dass sich die Internetgemeinde schrecklich darüber aufregt, dass es überhaupt da drin ist. Aber niemand kann was Negatives darüber sagen. Ich bin also auch nicht in der Lage, was Negatives dazu zu sagen, außer dass es da drin ist. Und zwar größtenteils.
Aber nicht nur, da sind andere Stoffe
auch. Ja, das sind überhaupt verschiedene Produkte, die ich hier zeige. Und eins zum Beispiel auch Zucker, hier, das hier, ja, das ist sogar ohne Stevia. Eine Süße ohne Stevia, das gibt es auch schon. Stevia ohne Stevia, das gibt es auch.
Was ist denn dieses Xylit?
Oh, da bitte ich nochmal aufschreiben und selber nachgoogeln. Okay. Kann ich es aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen. Mal sehen, vielleicht kann ich es ja noch lesen, aber zahnfreundliches Süßungsmittel kann ich es aus dem Kopf gerade nicht sagen. Der Stoff, der drin ist, heißt Xylit und deswegen heißt es, aber nachgoogeln, bitte selber nachschauen. Ja? Und das ist auch nur ein Ausschnitt aus noch viel, viel mehr Sachen. Also eigentlich, und deswegen ist es ja auch aus dem Biohandel. Deswegen ist das aus dem Biohandel. Eigentlich sollte man wahrscheinlich eher von dem nehmen und lernen, damit umzugehen, dass man eben eine entsprechende kleine Menge nimmt, also eine winzig kleine Menge und sich nicht versehentlich zu viel davon nimmt.
Sie hat,
genau, man kann es vorher in Wasser lösen. Sie hat auch noch eine Frage. Ach, schon beantwortet, praktisch, wunderbar. Ja, man kann tatsächlich auch, jetzt gehe ich natürlich ein großes Risiko ein, das Schönste, was man machen kann, ist, dass man sich die Pflanzen besorgt und auf dem Balkon züchtet. Und man kann in der Tat diese Blätter nehmen und kann die einfach klein machen und kann die ins Essen oder in die Getränke reintun. Es ist auch hier interessant, ich habe es natürlich schon gemacht. Ich wusste natürlich nicht, was passiert, wenn ich jetzt sage, jeder kann mal probieren, weil dann sind die nachher kahl. Aber es ist so, dass die sofort unmittelbar einen sehr angenehmen übersüßen Geschmack im Mund erzeugen. Übersüß. Und wenn man das jetzt entsprechend runter verdünnt, wie auch immer, dann hat man das wieder in der Hand. Man muss es üben, man muss es lernen. Deswegen gab es in Stevia in der Zeit lang auch flüssig in der Schweiz zu kaufen. Weil man es in flüssiger Form nicht leichter machen konnte, dann nahm man eben nur einen Tropfen mit der Pipette oder sowas. Ja? Also wer möchte, kann gerne probieren, aber bitte nicht komplett abgrasen. Und mit einem ganzen Blatt ist man vollkommen überversorgt. Ich sag mal, ein so ein Blatt wie dieses hier reicht für eine ganze Reihe, ganz im Ernst. Weil jeder diesen enorm starken Geschmack dann im Mund schon hat. Also man braucht, ich will damit sagen, man braucht wahnsinnig wenig davon. Und es ist wahrscheinlich obendrein auch noch die billigste Art und Weise, damit umzugehen. Bitte.
Nein.
Das heißt Süßkraut. Süßholz ist eine vollkommen andere Pflanze. Aus Süßholz wird Lakritze gemacht. Und das wäre eine ganz andere Geschichte, die ich jetzt hier an der Stelle muss man so weit auseinanderhalten. Ist nur der Name ähnlich, das war es dann auch. Genau, jetzt kämen wir also dann zum Schluss des Vortrages. Nehmen wir doch gleich mal den Agavendicksack. Ich habe den Ahornsirup jetzt hier. Und den. Es gibt natürlich selbstverständlich eine riesige Auswahl an anderen Süßungsmitteln, wie zum Beispiel Ahornsirup, wie zum Beispiel Agavendicksaft, da habe ich ihn in der Hand, ja. Gleich, jetzt stelle ich mal kurz die Alternativen vor, ja. Und da, eine Sekunde bitte, ich stelle mal eben kurz vor. Es gibt also eine riesige Auswahl an anderen Süßen, da kann, die haben natürlich alle auch Farben und damit auch ihre eigenen Geschmäcker. Da wird die ganze Zeit die Süße im Mund von dem Stevia. Ihre eigenen Geschmäcker, das gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Das gibt es natürlich als Zuckermelasse, Zuckerrohrmelasse, die es jeder kennt. Das gibt es in Pulverform hier, das ist wieder mit Stevia. 0 Kalorien steht da drauf hier als Beispiel. Ein großes, großes Angebot. Zuckerrübensirup kennt wahrscheinlich jeder, zumindest aus der Kindheit, hat jeder dran geschleckt. Es gibt einen wirklich dann hier sehr, sehr, sehr lecker Gula-Java-Brot. Ist original verschlossen, habe ich nicht aufgeschmeckt gemacht. Schmeckt wahrscheinlich wahnsinnig gut. Man hat auch eher eine Sirup-ähnliche fast Konsistenz, würde ich mal sagen. Eben diese verschiedenen Stoffe hier, hoppsala, und dann eben hier auch Bio-Mascobado-Vollrohrzucker und so. Also wenn man sich da umschaut, das geht hier so weiter, ich habe den Korb noch gar nicht leer gemacht, das ist jetzt ermüdend, die alle zu zeigen hier, ja. Agavennektar nochmal. Also eine große Palette an Sachen, wo man anders süßen kann, wenn man möchte. Man kann also durchaus ausweichen, aber das mit dem Zucker ist natürlich einfach bequemer und es kostet natürlich mehr. Das, was ich vorhin gesagt hatte über diesen Preis beim weißen Zucker, der ja absurd niedrig ist, deswegen habe ich das dargestellt, das findet natürlich bei diesen Produkten überall nicht statt. Hier bezahlen wir jedes Mal den echten Gestehungspreis. Und der Hersteller will dann nachher bei den wahrscheinlich kleinen Margen, die er macht, auch noch irgendwas dran verdienen. Aber man kommt raus aus der Schiene. Man kann die süßen Sachen weiterhin genießen und kann mit diesen vielen, vielen Produkten, die es da gibt, also ich habe mir, wie gesagt, von Biolüske hier so einen ganzen Einkaufskorb mitgebracht, ja, und ist ja auch hier, kann man noch gucken, gerne, wenn man möchte, kann man durchaus eine Menge machen. Da war noch eine Meldung.
Ich habe mich auch sehr intensiv beschäftigt und habe jetzt neulich einen Bericht gelesen, dass Agavendicksaft auch eine enorme Menge an Fructose hat.
Ah ja.
Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, weil es war für mich neu.
Ja.
Ich finde, vor 3 Wochen habe
ja.
ich
ja.
Ja. Ja. dass die Fructose eben sehr, sehr hoch ist und die verweisen, dass man eben das Xylitol nehmen soll. Das geht
Ja, das kann ich sofort glauben. Ich habe es nicht recherchiert, ich habe mich mit Agavendicksaft überhaupt nicht beschäftigt und von daher wusste ich, verwende auch selber persönlich gar keinen. Aber wenn wir dann sozusagen hier mal wieder den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, dann wäre erneut der Punkt erreicht, wo man sagen muss, aha, hoppala, müssen wir aufpassen. Ich kann jetzt ein kleines bisschen zur Entwarnung sagen, dass wenn man diese ganzen guten und gesunden Sachen nimmt, eben auch das, was ihr mir netterweise mitgebracht habt hier, was war das jetzt nochmal bitte?
Kokosblütenzucker.
Das Typische dabei immer wieder ist das, was ich jetzt schon vorhin 2 oder 3 Mal gesagt hatte. Man nimmt üblicherweise nur eine sehr kleine Menge zu sich und hat ein Sättigungsgefühl. All die Sachen erzeugen ein natürliches, gutes, angenehmes Sättigungsgefühl. Und das ist es etwas, glaube ich, was uns weitgehend davor schützt, dass wir es übertreiben. Im Gegensatz jetzt zum weißen Zucker oder eben, was hatte ich gesagt, Fructose oder Aspartam und so weiter. Also hier müssen wir, also dieser Hinweis ist wichtig, jetzt nicht, dass man sich die ganze Ladung dann zum Beispiel mit Agavendicksaft, jeden Tag eine Flasche oder so, ja, das wäre dann wieder der verkehrte Weg. Auf der einen Seite aber eben der Schutz, eben weil man einfach das Gefühl hat, oh toll, es war eine wunderbare Nahrung, war ein tolles Essen und jetzt reicht es erstmal für die nächsten 3 Tage oder so, ja. Also ich habe mal ein Zuckerseminar gemacht vor sehr langer Zeit. Da habe ich ganz viele Zuckerarten dann auch verköstigt. Das kann man natürlich in so großen Mengen nicht machen. Und das war immer wieder derselbe Effekt in weißen Zucker. Erstmal war er eklig im Mund, man mochte ihn gar nicht behalten, so ein Zuckerwürfel, richtig fürchterlich. Aber nach kurzer Zeit mochte man mehr davon. Und im Gegensatz eben zu diesen Rohrzuckerarten von der Rübe, vom Rohr und von anderen Sachen, solchen Geschichten hier, hat man wohlig genossen, fand man toll. Also mehr brauche ich aber davon nicht, nicht nötig. Also dieses Gefühl fällt weg.
Hm? Ich glaube, diesen Palmenzucker, der ist ja, ja sehr dunkel. Ist ja. der immer mit Melasse versetzt oder ist der...
So, also hier muss ich einfach komplett passen. Ich weiß dort über die im Detail nicht Bescheid, weil es eben so wahnsinnig viel ist und habe mir einfach auch von der Verkäuferin einfach mal so einen Korb voll machen lassen und kann die Frage nicht beantworten, weil es eine solche riesige Bandbreite... Ich habe noch nicht mal vom Regal alles mitgenommen, sondern nur Teile. Sondern da wird man sich dann...
Dunkel
hin oder her... Da wird man sich im Prinzip selbst mit beschäftigen müssen. Ganz generell kommt Dunkel immer besser an, lässt sich besser verkaufen Und man wird einfach immer darauf achten müssen, ist es ursprünglich raffiniert worden und dann nochmal gefärbt worden oder ist es eben ein Rohprodukt. Man erkennt zum einen am Preis, die weniger verarbeiteten Lebensmittel sind in der Regel teurer, das ist bekloppt, ne? Sind teurer. Und dann eben weiterhin, es stehen eben solche Begriffe drauf wie Vollrohrzucker oder Roh. Und daran erkennt man eben die weniger Bearbeitung bei dem Ganzen. Also man wird dort auf diese Weise sich dann behelfen müssen, dass man das dann im Detail...
Was zu dem
was, welchen? Kann ich nichts dazu sagen. Den habe ich jetzt vorhin gerade erst bekommen. Ich kannte ihn gar nicht, wusste bis vorhin gar nicht, dass es den gibt.
Sie sagten vorhin, abends, wenn es dunkel wird, der liebe Gott nicht zuschaut.
Ja, haben alle gehört.
Genau, was hatten Sie dann? Also es klang so, dass Sie da eine Idee haben, was man dann tun könnte. Und auf die Warte.
Ja. Ja, die Frage lautete, abends, wenn es dunkel wird und der liebe Gott nicht mehr zuschaut und dann der Süßhunger entsteht und er kann es aber nicht mehr sehen, wenn wir uns dann alles reinpfeifen, was wir uns den Tag über eben mühsam vom Munde abgespart haben, ob es dafür eine Alternative gibt. Also ich glaube so ein bisschen zwischen den Zeilen schon, es gibt im Grunde zwei Wege. Der eine Weg besteht darin, es einfach sein zu lassen und da ist ein relativ guter Schutz, es nicht zu Hause zu haben. Ich sehe immer wieder auch bei meinen Patienten, die für die Gäste und so weiter vorsichtshalber Süßigkeiten bunkern, greifen natürlich auch selbst zu. Variante Nummer zwei habe ich jetzt auch zwischen den Zeilen so ein bisschen angedeutet. Es gibt eben jede Menge sehr gesunde Alternativen, auf die man dann zurückgreifen kann. Natürlich gibt es aus diesen Sachen auch jede Menge Produkte, die hergestellt sind. Also entsprechend natürlich gesüßte Kekse und so weiter. Da könnte man natürlich auch hin aussteigen.
Was nicht? Also ich beobachte das Phänomen schon sehr lange, dass mich wirklich an diese Frage interessiert, warum es nachts passiert. Warum habe ich nicht mittags um 12 so ein Gusto und nachts um 11 gar nicht?
Aber das hat sicherlich vielfach, also mit verschiedenen Faktoren. Einmal gibt es natürlich diesen Biorhythmus, den wir den Tag über erleben, wo ja unsere körpereigenen Hormonausschüttungen, speziell die Cortisolausschüttung, unterschiedliche Höhen und Tiefen hat. Und mit dazu hängt mit in den Zusammenhang ist natürlich auch, dass wir abends sehr gerne die Gemeinschaft suchen. Das hat sicherlich der liebe Gott auch absichtlich so angelegt. Und diese Suche nach Gemeinschaft, wenn die in der Gemeinschaft befriedigt werden kann, in welcher Form auch immer, sei es zu zweit oder mit vielen Freunden oder was, oder im Theater, in der Oper, dann ist schön und gut. Aber wenn die Gemeinschaft mit einem alleine gelebt werden muss, dann sucht man sich eben sehr gerne, das wissen wir alle, das ist Lebensweisheit, dann sucht man sich eben sehr gerne das eben über die entsprechende orale Befriedigung. Und das ist dann der Geschmack süß. Warum süß? Weil wir süß eben als, durch die Mutter. Wir haben von der Mutter die Muttermilch bekommen, die war süß. Und das war Geborgenheit. Und diese Geborgenheit suchen wir dann wieder. Ja, und da ist es sozusagen mit rationalem Menschenverstand, ich möchte zum Schluss kommen, nicht so einfach dagegen anzukommen. Ich möchte gerne das letzte Bild noch zum Vergnügen zeigen hier, was ich ja jetzt auch in der Kur gerade gezeigt hatte, Schokolade näher betrachtet. Man sieht hier in der Schokolade, was dort an Zucker und an Fett drin ist und an weißem Zucker. Das ist von einem Fachmann hier zusammengestellt worden, die Menge. Dieses Fett ist schlechtes Fett, das sind oftmals Schlachtefette und nicht keine guten, also normale Schokolade. Und die Menge Zucker, man denke an das Lösungsverhalten, man denke daran, wie der Zucker sich auflöst, ja, wird in die Schokolade reingerührt. Und an der Stelle sage ich immer gerne, ich biete jemanden hier im Raum 5 Euro an, wenn er die Menge Zucker einfach mal ebenso aufisst. Die meisten werden sich weigern. Ich mache weiter, ich biete 10 Euro, ich biete 15 Euro. Und irgendwann jemand, der es ganz dringend nötig hat, sagt, okay, mache ich. Und isst dann mühsam diesen Zucker weg. Dann ist das Fett immer noch da. Ja? Ich könnte auch anders machen, das Spiel. Wer isst für 10 Euro das Fett auf, den Fettkloß? So, jetzt gibt es aber die Schokolade, die Tafelschokolade. Und ich lege die da hin und sage, wer will, kann sich bedienen. Und die schneller weg, als man hingucken kann. Und die zweite und die dritte Schokolade auch. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, dass wenn das entsprechend verpackt ist, und das mache ich jetzt zur Hilfestellung, damit man abends, wenn es dunkel ist, dass man sich darüber im Klaren ist, was man dann eigentlich zu sich nimmt.
Ja, das ist ja oft diese fette Zuckerkombi, entweder süß oder, also,
ja.
Oder Salz.
Ja, ne? Ja, richtig, genau. Schön. Ich glaube, ich habe, glaube ich, ganz fürchterlich überzogen, was auch daran liegt, dass ich irgendwie gar keine Uhr zur Verfügung habe. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt noch hier einfach hier sein. Man kann die Sachen betrachten und so weiter. Werde auch für weitere Fragen einzeln hier vorne gerne zur Verfügung stehen. damit diejenigen, die gerne gehen möchten, dann jetzt einfach auch endlich nach Hause gehen können. Also in diesem Sinne, danke, danke, danke fürs Kommen und schönen Abend.